Hallo und herzlich willkommen beim Phonolog, dem fröhlichen Podcast aus dem Maschinenraum der Klangverarbeitung.
Schönen guten Abend auch von mir.
Genau, der Bonnie quatscht mir hier von der Seite rein. Aber das kennt man ja nicht anders. Nein. Herzlich willkommen auch zur 10. Ausgabe. Kleines Jubiläum. Denn das große Jubiläum folgt in 2 Wochen, glaube ich. 21. März haben wir die erste Folge veröffentlicht.
Genau. Ob es da noch eine Folge gibt, wissen wir noch nie. Aber lasst euch überraschen.
Ja, genau werden wir uns sicherlich nicht treffen. Die nächste Folge dürfte dann eher so im April liegen, aber na gut. Aber
vielleicht gibt es ja ein Feuerwerk von uns. Also schaut mal am 21. 22. in den Himmel. Vielleicht schießen wir eine Rakete ab.
Weißt du mehr als ich? schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt oder euer Podcatcher mal bei uns vorbeigelaufen ist, beziehungsweise schön, dass wir den Weg in euer Gehör finden. Ich finde das mal bemerkenswert, wenn man sich so überlegt, da sind irgendwie Leute, die einem zuhören und das freiwillig und sozusagen Wahnsinn. Versuchen zu verstehen, auf welche krude Art und Weise man manchmal diskutiert und argumentiert. Also manchmal erschließt sich mir das nicht. Das ist schon irgendwie abgefahren.
Ja, vor allen Dingen der Wahnsinn, dass sich unser Geschwafel immer anhören. Ja. Und das über 3 Stunden.
Ja, genau. heute gibt es eine Folge, die so ein ganz kleines bisschen anders ist als die Folgen, die wir so bisher gemacht haben. Leider nicht unbedingt im positiven Sinne, möchte ich fast meinen. Denn wir hatten jetzt so ein bisschen längeren Veröffentlichungsrhythmus wieder. Das lag so ein bisschen an meiner To-Do-Liste, Arbeitssituation und jedweden anderen Quatsch, den man so betreiben muss, um sich am Leben und bei Brot und Bier zu halten. Und jetzt haben wir uns irgendwie gedacht, bevor wir es auf die lange Bank schieben, ist es irgendwie vielleicht auch ganz sinnvoll, mal so eine Folge zwischenzuschieben, auch wenn wir kein Fokusthema haben. Und wir haben uns jetzt also nicht wie in den anderen Folgen mal so ein wirkliches Thema für die Sendung rausgesucht, auf das wir uns 2 Stunden konzentrieren, sondern haben gedacht, wir geben euch mal so eine Zwischenfolge und machen so freie Themenwahl und streuen mal so ein bisschen ein, was uns über die letzten Wochen über die Leber und Laus und über den Weg gelaufen ist und gucken einfach mal, was draus wird.
Und wir hoffen, dass es euch gefällt, oder wenn es euch nicht gefällt, lasst uns das einfach wissen. Und
genau. Es ist mal wieder spät. Es ist jetzt schon 20.52 Uhr und wir saßen schon 2 Stunden und haben irgendwie das eine oder andere diskutiert, was jetzt nicht in den Podcast gehört, und auch schon ein Bierchen getrunken. Vielleicht hört man uns das an, dass man so langsam müde wird. Insofern hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm wird. Und ich zumindest von meiner Seite kann sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig doll vorbereitet bin, gebe ich ehrlich zu.
Ich nie mehr. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ja. Kommt drauf an.
Ja, gucken wir mal, was draus wird. Fangen wir doch mit, wie immer, Hausmeisterei an. Wir sagen natürlich wieder Danke für so allerlei Erwähnungen, fürs Flattern. Ich weiß gar nicht, was wir diesen Monat gemacht haben, muss ich mal nachgucken. Aber auch da gab es wieder ein Talerchen und ein paar Pfennige.
Fürs Bier.
Fürs Bier oder für die Serverinfrastruktur oder für die Domain oder was auch immer man da nutzen kann.
Oder für dieses gelbe Getränk hier.
Genau, Tee. Danke für Kommentare. Hatten wir Kommentare in der letzten Folge oder gab es noch zwei davor? Also, ich weiß es immer gar nicht. Bin echt schlecht informiert dieses Mal. Verdammte Axt.
Wir hatten 2 Kommentare bei der Post-Production. Einer davon bist du. Also deine Antwort.
Oh, ja, stimmt. Auch da, wie immer, vielen Dank. Genau, der Marius hat kommentiert. Ne? Ich erinnere mich. Vielen Dank auch so für die Retweets und Erwähnungen auf Twitter und für die Erwähnungen an anderer Stelle, beispielsweise auch in der Folge 20 vom Das Knistern Podcast. Ich habe so langsam das Gefühl, wir werfen uns so ein bisschen die Bälle zu. Aber hey, andere Podcasts, besonders wenn sie themenverwandt sind, kann man eigentlich nicht oft genug featuren.
Und die Jungs machen echt gute Folgen.
Ja, also ich habe heute gesehen, ist eine neue Folge im Podcatcher gelandet. Ich weiß nicht, ob die heute veröffentlicht oder gestern veröffentlicht wurde.
Heute Morgen.
Aber da bin ich, da habe ich noch nicht reingehört. Ich weiß auch gar nicht, um was es geht. Die Folge, in der wir Erwähnung gefunden haben, war die Folge zu Body Percussion.
Ja, das war echt gut. Also war relativ zu kurz leider.
Ja, die war relativ kurz, 40 Minuten oder irgendwie sowas. Da geht auch mehr. Der Christoph war es, glaube ich, hatte erwähnt, dass wir in der Folge Postproduktion so ein Stückchen weit die Kreativität und die Vorbereitung unter den Tisch fallen haben lassen und uns so ein Stückchen weit mehr auf Technik konzentriert haben. Jo. Das stimmt allerdings. Und klar machst du dir als Musiker sehr, sehr oft, wenn bevor du ins Studio gehst oder bevor du einen Song dann wirklich finalisierst, Gedanken darüber, wie soll es klingen, was nehme ich für Amps und sowas, wenn du denn die Möglichkeit hast zu wählen. Das haben wir aber absichtlich rausgelassen, weil es an der Stelle natürlich total sinnvoll wäre, das einfach von jemandem mal zu hören, der selber Musiker ist, ne? Und gerade genau. Kreativität ist halt einfach was du ganz schlecht formalisieren kannst. Ne? Und da wäre es einfach, glaube ich, sinnvoller, mal jemanden zu haben, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.
Es ist, glaube ich, auch schwierig in dem Sinne gewesen, da die Folge eh schon lang war und wir, glaube ich, mehr auf diese technischen Grundbasissachen drauf eingegangen sind, um halt darauf später kreativ zu arbeiten. Weil die musst du ja erstmal ja kennen, um die kreativ einzusetzen und zu wissen, okay, ich habe diese technischen Möglichkeiten, wie kann ich die einsetzen, um den Sound anders zu machen?
Ja.
Und die muss man ja vorher, ja, finde ich, ja auch kennen, um zu wissen, ey, so kann ich das in die und die Richtung lenken.
Ja, also da ist, glaube ich, der Ansatzpunkt, den man auch nicht, also da, wo Kreativität anfängt und aufhört oder wo sie zum Einsatz kommt besonders und wo vielleicht nicht, das lässt sich halt schwer auseinandersetzen. Ne? Klar beschäftigst du dich vorher damit, wie es klingen soll, du probierst vielleicht ein bisschen aus, entscheidest dann, in welche Richtung du gehst, aber das hört ja auch nie auf. Ne? Also während der Aufnahme bastelst du vielleicht ein bisschen, veränderst was. Vielleicht stellen sich irgendwelche Umstände ein, die deinen Sound auch nochmal beeinflussen. Schlechte Laune, ne? Bist angepisst irgendwie, wirkt sich wahrscheinlich auch anders aus, als wenn du irgendwie total fröhlich und gerade frisch verliebt bist. Das ist ein echt spannendes Thema, aber ein sehr, sehr ausuferndes Thema. Und genau da wäre es halt irgendwie spannend, einen Musiker auf der einen Seite zu kriegen und vielleicht jemanden, der sehr viel mit Bands zusammenarbeitet, mit Künstlern zusammenarbeitet, auf der anderen Seite, wo man sich auch mal anhört, wie sozusagen die beiden Ebenen von Kreativität aufeinandertreffen und wie dann quasi das Verhandlungsgespräch zwischen den kreativen Ideen stattfindet. Also das ist mit Sicherheit nicht unspannend und die beiden Jungs kam ja jetzt doch auch zur Sprache und das finde ich nach wie vor eine charmante Idee, dass man sich mal irgendwo zusammenfindet und mal so ein Crossover macht und da wären natürlich die beiden Jungs total klasse, weil wenn ich das richtig einordne, beide Musiker und einer von den beiden auch noch Produzent, da hat man ja dann quasi auch schon zwei dieser Ebenen.
Und ich fände es auch mal interessant, nicht nur so eine Recording-Folge zu machen, wo wir auf Kreativität eingehen, sondern vielleicht den ganzen Prozess mal sehen. Von der Aufnahme über die Mischung bis zum Mastering, wie man halt so einen kreativen Sound-Idee vom Anfang bis Ende verfolgt.
Ja, sag ich ja. Also du kannst halt nicht mehr sagen, halt. Dass das irgendwann aufhört. Ne? Du hast Kreativität nicht an einem Punkt und dann nicht nochmal, sondern du hast es permanent.
Ja.
Ne? Und auf jeden Fall. Also das werden wir schon irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Insofern, absolut, total richtiger Kommentar und soll einfach an der Stelle Platz lassen, um das mal genauer zu beleuchten und so zu beleuchten, wie es das Thema auch verdient. Noch ein kleiner Hinweis, hier wird gerade, wir sitzen wie immer bei mir in der Firma, Und hier wird gerade um uns herum sauber gemacht. Also falls jemand irgendwie Stoßgeräusche oder Staubsaugergeräusche hört, bitte nicht dran stören lassen. Ich bin mal gespannt, wie das in der Postproduktion dann rauskommt, wenn das auch durch Auphonic gegangen ist. Und es könnte uns durchaus passieren, dass hier gleich die Tür aufgeht und jemand fragt, ach, hier soll ich gar nicht sauber machen. Naja, also lasst euch davon nicht stören. Das ist authentisch, das wird auch nicht rausgeschnitten. Wer schneidet, verliert.
Natürlich.
Punkt.
Kostet auch Zeit.
Wie bei GTI-Fahrern, ne? Wer bremst, verliert, oder was war da nicht so ein
Aufkleber? Ja, irgendwie so. Ja, ja.
Na gut.
Aber Auphonic ist so gut, das filtert alles raus. Die ja. Hörer werden sich fragen, was, Staubsauger? Nee, hab gar nicht gehört.
Ja, weiß gar nicht so genau. haben wir noch Hausmeisterei? Nö, eigentlich nicht, oder?
Ich finde das auch mit den Knistern halt erwähnt, was wir gerade gemacht haben.
Wir haben Danke gesagt.
Wir haben Danke.
Insofern denke ich, sind wir bei den Hausmeisterthemen durch, diesmal sehr kurz und kommen mal zum richtigen Thema, was ja gar kein richtiges Thema ist, sondern die freie Themenwahl.
Ja, mit was wollen wir anfangen? Wollen wir würfeln?
Das ist eine verdammt gute Frage.
Es gibt ein langes Thema, vielleicht auch nicht. Das können wir ein bisschen nachschieben.
Ach nö.
Oder? Oder wollen wir also, damit anfangen?
Stimmt, du hast ja so ein paar Themenvorschläge mitgebracht, dann machen wir das doch. Es war ja gerade NAMM.
Ja, na okay, ja, die war auch vor 2 Monaten, aber die war gerade.
Stimmt, im Januar ist die immer.
Ja,
im
Januar,
stimmt,
Ende Januar.
Musikmesse ist ein so ein...
Also schön übergangen, gerade NAMM, nee, Musikmesse, so...
Naja, NAMM ist ja auch eine Musikmesse.
Ja.
Ich meine jetzt nicht die Musikmesse in Frankfurt.
Achso, okay, entschuldige, dann habe ich dich falsch. Ich habe jetzt bloß gesagt, okay, hat das gleich übergangen und.
Nein. Also, wer es nicht kennt und die meisten, die uns hören, werden mit Sicherheit die NAMM kennen. Für was steht das nochmal? National Audio and Music.
Noch irgendwas.
National Association of Music Merchants. Sozusagen die Handelsmesse der Musikhändler findet jährlich statt in, oh Gott, ich bin so schlecht vorbereitet, Nashville, genau.
Nashville. Mhm. In der Musikproduktionsstadt irgendwie.
Genau, Nashville, Tennessee, aus der auch, die Sun Records sind ja genau nicht Nashville, sondern Memphis, Tennessee. Na egal, ich mich jetzt hier weiter
die Blackbird Studios sind da, glaube ich, auch und sowas und andere Sachen.
Widersprüchen verstricke. Egal. Also eine der, ich glaube sogar die größte, wahrscheinlich die wichtigste Musikmesse auf dem Planeten.
Obwohl ich gehört habe, dass die Musikmesse in Frankfurt wichtiger ist zum Teil.
Ja.
Also, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache und Blicksache.
Könnte sein. Wie fangen wir denn da an, verdammte Axt? Warst du denn schon mal auf der NAMM?
Nein.
Warst du denn schon mal auf der Musikmesse?
Auch nie. Ich muss ja beides gestehen, dass ich da nie war. Weil ich habe so ein Problem mit solchen Messen. Ich komme hin und sage, will ich haben, kann ich auch nicht haben. Mann. Das ist so mein Gedanke, den ich vorher habe. Aber irgendwann werde ich das machen. Ich nehme mir das fürs nächste Jahr mal konkret vor.
Aber dann eher auf die Musikmesse.
Auf die Musikmesse. Ich muss auch sagen, ich habe den großen Teich noch nie überquert.
Also ich war ja mal auf der Musikmesse.
Mhm. Ich sehe es in deinen Augen. Du willst mir...
Ich will über Dongle reden.
Dann rede über Dongle.
Also ich war mal auf der Musikmesse. Ich glaube, das ist jetzt... ich muss mal ganz kurz was trinken. Zum Wohl.
Zum Wohl. Mhm. Da trinke ich auch gleich mal was.
Das müsste jetzt 3 Jahre her sein, glaube ich. Und klar ist das total irgendwie spannend und da gibt unglaublich viel zu sehen. Und für die Bereiche, für die ich mich interessiere, da habe ich auch echt viel Zeit verbracht. Und die anderen Sachen habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Da war teilweise auch echt spannendes Zeug dabei, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, dass das mich auch interessieren würde. Aber es ist halt merkwürdig. Und gerade bei diesen Handelsmessen, finde ich, ist die Attitüde der Leute, die da an diesen Ständen stehen, oftmals einfach merkwürdig. ich kann es aus ja irgendwo auch nachvollziehen, weil ich auch auf der Zebel für Firmen mal Standdienst gehabt habe. Du bist halt einfach total abgenervt von den Leuten, die da ankommen, besonders wenn es halt keine Businesskunden sind. Aber also das Jahr muss irgendwie nervig gewesen sein. Das muss vielleicht irgendein Jahr gewesen sein, wo der Absatzmarkt nicht so wahnsinnig gut lief. Die waren alle extrem schlecht gelaunt und das
Toll.
Ja, und weißt du, dann kommst du da hin und willst eigentlich so ein paar Sachen ausprobieren und darfst die auch irgendwie alle auch ausprobieren, es sei denn, jemand verbietet es dir, was dann doch erstaunlich oft der Fall war. Und ja, dann willst du dich, du willst halt auch mal, wenn du da nicht als Business-Typ hingehst, ne, willst du dir da mal mit so einem, mal so einen Typen schnappen und mit dem ein bisschen schnacken. Ne, und das willst du vielleicht auch als Anfänger tun. Und ich habe immer das Gefühl, das ist ähnlich wie in Läden, wenn du in Musikläden gehst und dich als Anfänger einfach outen musst, ne, weil du dann halt noch nicht so viel Ahnung hast. Kriegst du die eine, da gibt es dann so drei Klassen. Die einen stempeln dich sofort als Anfänger ab, damit bist du für sie quasi das leichte Opfer, dem sie ein bisschen was andrehen können. Die anderen stempeln dich als Anfänger ab und damit bist du für sie gestorben, weil du einfach nicht interessant genug bist. Ne? Warum soll ich mich mit so einem Küken rumschlagen, wenn ich hier irgendwie eigentlich da bin für die Profimusiker? Und die dritten sind die, die denken, oh, das ist ein Anfänger, dem stehe ich jetzt einfach mal mit Rat und Tat zur Seite. Ne? Das sind dann die, auf die man immer hofft, aber die man auch ganz, ganz wenig trifft. Und auf der Musikmesse waren halt nur so, jetzt hätte ich beinahe ein despektierliches Wort gesagt, nur so Typen aus der zweiten Kategorie, so, ich habe gerade keine Zeit. Kann ich ja auch total verstehen, wenn da irgendwie reihenweise Businesskunden stehen würde oder berühmte Musiker, klar, dann sollen sie die erst zuerst, aber du wirst halt irgendwie so, ja, ich habe da mal eine Frage und hast du denn eine Meinung zu dem und dem Problem? Brauchst du da, also an dem Jahr war es zumindest so, brauchst du da überhaupt nicht ankommen. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, die jetzt irgendwie letztes Jahr da waren oder vorletztes Jahr, die eine total gegenteilige Erfahrung hatten. Also vielleicht war es irgendwie mein Auftreten oder es war das Jahr, was beschissen gelaufen ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es mir da nicht sonderlich gut gefallen. Trotzdem würde ich jetzt, wenn sich das ergeben würde, durchaus nochmal nach Frankfurt auf die Musikmesse fahren. Ich würde mich da jetzt nicht wahnsinnig gegen streben. Und hier die NAMM hätte natürlich nochmal den total spannenden Aspekt, dass du halt in Nashville bist.
Natürlich.
Moment. Oh, Verzeihung, ich habe immer noch keine Räuspertaste, deswegen muss ich das immer irgendwie.
Dass man das ausblendet.
Ja, yes. Ich habe gerade irgendwas im Hals, na egal.
Also ich glaube sowieso schwierig, da so sich eine Meinung auch einzufangen von den Leuten oder von den Sachen, von den Produkten, wenn du vor allen Dingen Fragen hast und sowas. Also das Schwierige ist, ich gehe halt auch ungern so in Musikläden. Also weil.
Ja.
Also ich weiß nicht, mittlerweile, ich gucke mir es irgendwie, versuche mir das an, gucke mir auch Testberichte an, wie auch immer, und gehe dann nochmal, aber dann möchte ich irgendwie auch nicht gestört werden. Also das klingt irgendwie blöd, aber ich möchte es dann alleine ausprobieren. Die Leute reden dann entweder auf dich zu.
Ja.
Und entweder willst du das wirklich gar nie. Oder du hast wirklich den Glücksfall, dass jemand dabei ist, der dir wirklich konstruktiv hilft. Und nie hier, das finde ich toll, das finde ich toll, das finde ich toll, irgendwie an dem Gerät dann sagt. Und ich weiß nicht, also mich reizt das auch nie wahnsinnig sehr, auf diese Musikmesse zu gehen, muss ich auch sagen. Ich fände es mal bestimmt interessant. Aber
ich meine, was halt viele Leute machen, ist, sie fahren auf die Musikmessen, um Stars zu treffen. Ne, das ist ja so ein bisschen ein anderer. Wie heißt denn diese Berliner Musikmesse? Popcom? War das die Popcom, die nach Berlin gezogen ist? Oder?
Aber Popcom ist ja auch mehr so, was so Musikbusiness und mehr so betrifft.
Stimmt.
Also es ist keine Musikproduktionsmesse, wo du dich vor allen Dingen auch mit Technik auseinandersetzt und die man so dann kreativ einsetzen kann oder mit Musikinstrumenten oder so. Popcom ist ja mehr wirklich Vermarktung und Vertrieb zum Beispiel von Musik und Präsentation.
Ja, stimmt. Da ist wahrscheinlich der Effekt, dass Leute hinfahren, um Stars zu treffen, noch erheblich größer. Aber trotzdem habe ich das zumindest so erlebt, dass es auf der Frankfurter Musikmesse ähnlich ist. Ja, und das fand ich irgendwie genauso merkwürdig. Also Leute, die da arbeiten und eigentlich musikbegeistert sein sollen, weil sie in einer Firma arbeiten, die halt nun mal einfach Musikinstrumente macht oder sonst was, und nicht begeistert sind, und dann Leute, die da hinfahren, um Stars zu treffen. Wobei, das ist vielleicht auch ein Trugschluss, dass man immer davon ausgeht, bloß weil ich bei einem Musikhersteller arbeite, bin ich musikbegeistert. Vielleicht ist es für mich einfach bloß ein beschissener Job.
Es gibt bestimmt Leute. Also ich meine mal, das ist, du könntest ja auch bei Roland in der Buchhaltung sitzen oder wo auch immer.
Ja.
Also es ist ja nie zwangsläufig, es gibt ja auch so Standardjobs, also ohne das abwertend jetzt klingen zu lassen, aber es gibt ja halt auch Jobs, die gemacht werden müssen in solchen Unternehmen, weil es ist im Endeffekt auch nur ein Unternehmen. Klar gibt es dann natürlich vielleicht die Abteilung mit kreativen Leuten, die sagen, okay, wir befassen uns jetzt mit dem Instrument, oder wie vielleicht bei Ableton Live, die hier in Berlin sitzen, oder bei Native Instruments, die halt wirklich die Leute sind, die sich kreativ da was ausdenken und sagen, hey, das, so ein Synthesizer brauchen wir jetzt oder so ein Musikinstrument brauchen wir. Aber das wird auch vielleicht der kleinste Teil irgendwie so sein in dieser Firma. Und die anderen haben vielleicht mit Musik gar nichts am Hut.
Ja, kann sein.
Also mal, wenn du in der Buchhaltung zum Beispiel sitzt, musst du in die Musik begeistert sein, um bei der Firma zu arbeiten.
Nee, klar.
Oder also, organisatorisch irgendwie auch drin bist.
Selbst wenn du im Verkauf bist, musst du vielleicht nicht mal musikbegeistert sein. Du kannst halt einfach auch eine professionelle Einstellung zu deinem Verkauf haben, ne? Und dementsprechend das Objekt einfach auch verkaufen müssen.
Obwohl ich es da wieder schwierig finde, wenn du in die Musik begeistert bist, weil das hört man den Leuten schnell oder sieht man den Leuten A an oder hört man auch schnell raus, wenn die das nie sind. Wenn du da gar nicht mitreden kannst, meinst du?
Nee, in dem Moment, wo du kannst ja mitreden. Also wenn ich ein Vertriebler bin für einen Instrumentehersteller, muss ich ja kein Musiker sein. Ich kann ja einfach das Produkt sehr genau kennen. Ich weiß, was das Produkt machen kann. Ne? Das ist vielleicht schwierig bei einer Geige. Das ist vielleicht schwierig bei einer Gitarre, bei Instrumenten, die man selber spielen kann. Wenn ich die verkaufe, wobei Vertrieb wieder was anderes als Verkauf ist, aber ich kann das Produkt trotzdem sehr genau kennen. Das ist vielleicht eher zutreffend bei sowas wie, wenn ich Mixer mache. Ne? Muss ich ja nicht selber anwenden und musikbegeistert sein, bloß um das professionell verkaufen zu können. Ne? Im Optimalfall treffen sich die beiden Welten. Ich kann mir aber vorstellen, und gerade im Vertrieb funktioniert das, also Business to Business. Ne? Im Verkauf mit Leuten, mit Endkunden, die sich ein Instrument kaufen wollen, ist das, glaube ich, was anderes. Da merkt man den Leuten sehr schnell an, wenn sie selber Musiker sind und wenn nicht. Aber im Vertrieb, so auf der Business-Ebene, kannst du da, glaube ich, einen Vertriebshengst hinsetzen, und dem ist es relativ egal, ob er Software, Instrumente oder Milch verkloppt. Also das
okay. Also Business to Business würde ich verstehen. Ja. Ich meine mal, wenn ich jetzt in Instrumentenhersteller X bin und gerne an den möglichen Musik- und Versandhäusern Europas das irgendwie vertreiben möchte, dann brauche ich auch nie musikbegeistert sein. Ja, das stimmt. Also die würden es dann in ihr Sortiment aufnehmen, würde man irgendwie verhandeln zu dem und dem Preis, Endpreis und so weiter und so weiter. Aber zum Endkunden da schon. Also es ist für mich auch unauthentisch, wenn ich halt auf so eine Musikmesse gehe, zum Beispiel, und da steht jemand halt von, schlag mich irgendwie tot, der irgendwie jetzt Kompressoren und EQs irgendwie macht, von SSL zum Beispiel. Und der würde jetzt keine Mischung machen. Oder von Universal Audio zum Beispiel. Also ich habe das halt in diesem Workshop, wo ich schon mal drüber berichtet habe, mit dem Sascha Bisi Björn und mit dem Michael Ilbert erzählt, die ja mit Universal Audio zusammen einen Workshop gegeben haben in Berlin, November letzten Jahres. Dort war halt auch der Vertriebler von Universal Audio Europa da. Und da hat auch selber gemischt. Und da hat halt auch selber produziert. Und dem kaufe ich es halt ab, dass er sich mit dem Produkt auseinandergeht und sagt, ja, das klingt halt so, das klingt halt so. Klar, es ist irgendwo auch irgendwo PR und sowas, aber er ist halt auch jemand, der das nutzt. Der da so Ahnung auch davon hat.
Kommt wahrscheinlich auch wieder auf das Individuum an, was dir da gegenüber sitzt. Also manchen Leuten ist es vielleicht, obwohl sie selber keine Musiker sind, dann doch irgendwie glaubhafter, weil sie irgendwie als Person so ein bisschen authentischer wirken. Mhm. Also, aber generell will man das einfach haben. Und vielleicht ist das so ein Stückchen weit einfach so ein Trugschluss, dem ich erlegen bin, dass ich da hingehe und die sind alle irgendwie auch so begeistert, dass es ihnen relativ egal ist, wer da vor ihnen steht. Mhm. Und das war irgendwie in dem Jahr halt nicht so. Naja, um noch eins nachzuschieben, tatsächlich ist die Popcom, die bis 2003 noch in Köln war, die Fachmesse für Musik und Unterhaltung. Also ganz klar dieser Entertainment-Faktor und dementsprechend wahrscheinlich auch so ein bisschen eher die Business-Modell-Messe. Und findet, was mir auch irgendwie ganz entfallen war, im Rahmen der Berlin Music Week statt, die dieses Jahr vom 3. bis zum 7. September 2014 stattfindet. Also in diesem Jahr, habe ich ja vorher gesagt, auf der ich auch noch nie war. Aber da gibt es wohl auch eine Konferenz. Und dieses Jahr ist das Motto irgendwie Release Music Released oder irgendwie sowas. Und hat auch so, also eigentlich so klassisch das, was alle Konferenzen gerade haben, ne? Fokus auf Interactive, Music Interactive, Tech und Startups. Also ich weiß nicht, vielleicht tut man dem Ganzen auch Unrecht, ich war da noch nie. Vielleicht gibt es einen Hörer, der da mal war und mal berichten kann.
Gerne, also auch gerne zum Musikmesser oder ähnlichen Messen.
Ja.
Gibt es eigentlich noch mehr als irgendwie die zwei Musikmesser und NAMM?
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Bestimmt den kleineren Rahmen und vielleicht nur national oder sowas. Kann auch wirklich möglich sein. Da freuen wir uns natürlich über Erfahrungsberichte und Meinungen. Und
ich glaube, allein in Deutschland gibt es zig. Es gibt hier die Musikmesse halt, die CMM Country Music Messe Bergheim. Es gibt die Grazer Musikmesse, die U. Ich glaube, das ist aber eher so ein bisschen jugendorientierter, oder? Oder war das die Light and Sound? Mm-hmm. Stimmt.
Light and Sound, ja, das stimmt.
Light and Sound, die sehr stark auf Entertainment Elektronik, also Veranstaltungselektronik, Licht, Ton, ne, und so. Musikproduktiv Messe gibt's noch. Warte mal, Musikproduktiv ist doch eigentlich ein Versandhändler, ne? Oder ein Händler da Ibbenbüren oder irgendwie sowas?
Ich glaube auch, also.
Ich glaub, ja. Ja, und die Bazaar und die U Dortmund und das Country Music Meeting in Berlin und naja, ich verlinke hier mal die Seite mit den ganzen Messen.
Genau. Ein Online-Shop ist vor allem musikproduktiv. Und wenn ich den Moment in Ibbenbüren, genau. Da kommt der Sascha Busy Büren auch her.
Ernsthaft?
Ja.
Krass.
Ich glaube ich zumindest, also wenn ich mich nicht irre.
Na gut.
Oder irgendwo an, also aber zumindest in die Richtung, wenn ich, oder der Name, aber auf jeden Fall ist sie dort gelegen. Hm.
Weswegen wir ja eigentlich auf dieses Thema gekommen sind, war so ein bisschen der Punkt, gab es eigentlich irgendwas, was auf der NAMM, was so richtig, wie sagt man international, groundbreaking war?
Für mich nie.
Irgendwas Krasses, irgendwas, was boah, wie nennt man das bei Technologien? Eine Disruption? Nicht, oder?
Also für mich nie. Also mir ist auch nichts aufgefallen. So die ganzen Blogs und Co., die ich da irgendwie durchforstet habe und anderen Herstellerseiten und Twitter-Nachrichten, da ist mir nichts ins Auge gestoßen, wo ich gesagt hätte, boah, cool. Bei der Musikmesse geht es mir absolut ähnlich. Da habe ich halt ein was mir aufgefallen ist, wo ich sage, das finde ich ganz nett. Mehr aber auch nie. Also es ist jetzt keine grundlegende Veränderung. Wow, hey, das ist so Wahnsinn oder sowas.
Warte, bevor wir dazu kommen, ich gebe ja zu, ich habe die Musikmesse fast gar nicht verfolgt, während sie gelaufen ist. Ich habe mir im Nachhinein, ich gucke immer auf YouTube im Channel von Premier Guitar. Premier Guitar ist so ein amerikanisches Musikmagazin, klar mit dem Fokus Gitarren, Gitarrentechnik und sowas. Und die machen ziemlich, ziemlich coole Folgen, die sie immer unter bestimmte Mottos stellen. Und sie haben so eine Serie, die nennt sich Rick Rundown, ne? Wo sie irgendwie mit Berühmtheiten sich das Equipment angucken, was da zum Einsatz kommt. Entweder mit den Berühmtheiten selber, also Stevie Vai oder irgendwie sowas persönlich, oder mit dem Gitar-Tech von James Hetfield oder irgendwie sowas. Und das ist ziemlich cool. Da sind ja irgendwie 60 Folgen erschienen oder sowas. Das gucke ich mir dann mal an, weil es schon äußerst begeistern, kann ich nur empfehlen. Und da habe ich halt über die haben auch genau so eine selbe Serie über die NAMM gemacht. Und da habe ich mir halt so ein paar Sachen angeguckt. Aber ansonsten habe ich da echt wenig nachverfolgt. Aber sorry für die Unterbrechung.
Ich muss noch kurz überlegen, was ich vorstellen wollte. Ah, jetzt weiß ich es wieder.
Genau.
Es geht um ein Interface, was ich auch selber nutze oder zumindest von der Firma nutze. Das ist RME. Und es gibt ja mittlerweile das UC, was ich habe. Das ist quasi die kleine Version. Es gibt das UCX, das ist so eigentlich die gleiche Version mit ein paar anderen Features. Und es gibt das UFX, das ist quasi das große 19-Zoll-Flaggschiff.
Ja.
So die letzten Versionen. Manche kennen vielleicht noch das Fireface.
Ach, schön war's.
Das 800er, was auch viele vielleicht noch im Studio haben, was echt zuverlässig funktioniert. Und was mich beim UC gerade stört und bei dem UFX auch, dass der Gain nicht mehr über Potis zum Anfassen direkt an dem Mikrofon oder Line oder Instrumenteneingang zu lösen ist,
yeah,
wo du quasi dann den Gain einfach regeln kannst, sondern halt digital in so ein Menü reingehst und dann halt den Gain einstellst. Das hat mich immer persönlich gestört. Ja, da musst du ins Untermenü, da musst du gucken und da bist du vielleicht zu langsam und dann ist es übersteuert schon oder wie auch immer. Also musstest du auf dieses oder auf das Fireface 800 zurückgreifen, was aber zwangsläufig eine Firewire-Stelle hat, was zwar gut funktioniert, aber mittlerweile läuft USB, finde ich, auch ganz stabil. Und das habe ich nie irgendwo so geäußert, aber irgendwie haben das wahrscheinlich andere Leute gemacht, beziehungsweise hat sich RME da was überlegt. Es gibt nämlich jetzt das Fireface 802. Und das vereint diese Vorteile. Also die kehren halt wieder zurück zu dem, dass du halt einfach mit vier Potis da deine vier Mikrofoneingänge aussteuern kannst. Mhm. Was ich super gut finde. Und du hast aber trotzdem die neue, in Anführungszeichen, neue USB-Schnittstelle mit dran.
Mhm.
Und in Kombination mit beiden Sachen finde ich das eigentlich ganz gut. Aber es ist jetzt auch nichts weiter so Weltbewegendes vielleicht auch.
Also wenn ich mich nicht täusche, hatte RME aber ein Problem mit USB-Schnittstellen in Verbindung mit macOS.
Dazu muss, also von meiner Erfahrung her, ich habe das ja beides genutzt oder nutzt, also das UC habe ich selber, das UFX nutze ich bei meiner Arbeit. Da hatte ich nie Probleme. Das Problem ist, also beim UC hatte ich das Problem, dass das Netzteil mir zweimal abgeraucht ist.
Mhm.
Also das interne Netzteil quasi oder der Netzadapter oder der Netzeingang quasi. Da musste ich zweimal das einschicken. Ich habe jetzt mittlerweile das dritte Gerät da, was mich schon ein bisschen ärgert, weil man legt dann doch viel Geld hin und dann sowas. Ich hatte aber mit USB nie Probleme.
Oder war es mit Firewire? Nee, das muss mit USB gewesen sein.
Also Firewire haben die eigentlich nie Probleme.
Also auf jeden Fall gibt es so Leute aus der Podcast-Szene, die, glaube ich, mit RME Probleme hatten. Also irgendwie Tim und Holgi hatten da berichtet, dass sie beide dasselbe Problem haben. Das knackt dann irgendwie auf der Aufnahme oder sowas. Ich gehe jetzt gar nicht weiter darauf ein. Die meisten Podcast-Hörer werden es sowieso kennen. Insofern drauf geschissen. Okay, Also das 800, Fireface 802 hast du gesagt. Das ist jetzt aber nicht, also Fireface, heißt das, dass da FireWire nach wie vor dran ist? Ja.
Du hast einen FireWire 400er, 800er Anschluss, 400er und 800er Anschluss dran und du hast einen USB, jetzt muss ich mal schauen, ob es 2.0 oder 3.0 ist.
Also hier sagt es, aber eigentlich macht doch RME immer mit 3.0, seitdem es 3.0 gibt, oder? Dachte ich zumindest.
Na, das wäre das Erste, weil das UFX und mein UC sind mit 2.0.
Nee, ist 2.0.
Ist 2.0.
Ja.
Es reicht aber eigentlich aus. Also von, wenn, selbst wenn du es wirklich 60 Kanäle rein und raus in der Summe betreibst, läuft, habe ich auch von Freunden gehört, die dann große Sachen damit gemacht haben, war kein Problem. Mhm. Das hat es problemlos gemacht.
Okay.
Also das, da muss man ja sagen, dass RME die Treiber und die Hardware so optimiert, dass es funktioniert. Und ich meine, du hast ja bei USB 2.0, ich glaube, 480 Megabit die Sekunde als Datenrate.
Ja.
Das ist ja schon nicht wenig. Für Audio zumindest.
Ja.
Mit Video wäre es ja problematisch. Ab einem bestimmten Bereich, aber so für Audio funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man die Treiber und sowas richtig programmiert.
Ich habe ja seit geraumer Zeit Probleme mit meinem, ne? Ich habe ja das Presonus Fire Studio Project und ich habe das zweimal, ich habe das einmal zu Hause im Studio verbaut, Studio in Anführungszeichen, in meinem Podcast-Zimmer und dann habe ich das verbaut in meinem mobilen Setup. Mhm. Und ich habe bei beiden Geräten, ich habe bloß leider keine Zeit, das mal ausführlich zu testen, habe ich den Eindruck, dass ich Probleme mit den Input-Kanälen habe. Das hatten wir, wenn du dich daran erinnerst, das hatten wir hier auch mal. Wir haben versucht, einen Einspieler über das Gerät mit einzuschleifen. Und er hat bei drei Line-In-Eingängen hat er irgendwie das nicht, hat er kein Signal bekommen oder eins, was viel zu leise ist, selbst wenn du es hochgepegelt hast und nur einer funktionierte. Und das habe ich sowohl bei diesem mobilen als auch bei dem zu Hause und zwar in den Line-In-Eingängen, die ich selten benutze, weil sowohl zu Hause bin ich maximal mit zwei Personen, als auch hier maximal mit drei Personen plus vielleicht einen Einspieler, dann habe ich von acht Eingängen immer nur vier belegt. Ne? Und irgendwie muss ich das mal machen, dass ich das systematisch rausfinde, ja, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe aber das Gefühl, dass die Eingänge irgendeine Macke haben, irgendwas wegbekommen haben, keine Ahnung. Das ist irgendwie ganz merkwürdig, es wäre einfach ärgerlich, weil die Geräte, also ich finde Presonus hat eine sehr, sehr schöne Verarbeitungsqualität und ich hatte ja davor eins von die anderen das Sapphire Pro von, wie heißen sie?
Von Focusrite.
Focusrite Sapphire Pro, genau. Und das, da finde ich die Presonus-Sachen noch ein Stückchen besser verarbeitet. Und insofern wäre das natürlich echt ärgerlich, wenn das jetzt irgendwie beide Geräte betreffen würde und die denselben Fehler aufweisen. Dann irgendwann muss ich mir da mal ein bisschen Zeit nehmen und das machen. Aber es gibt auch noch so viel anderes, was ich dann gern machen wollen würde. Und merkwürdigerweise, ich habe mir jetzt einen Kompressor für das mobile Setup 9 bestellt, weil der alte den Geist aufgegeben hat. Und irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich habe mir diesen Samson S-Com 4, das ist so ein 4-Kanal-Kompressor, geholt und den sozusagen mit dem Presonus zusammen geschaltet und egal welche Einstellung ich wähle, es klingt immer blechern.
Schön.
Und ich habe also immer, als ob ich in eine Dose spreche und ich habe einfach gerade keine Idee wie oder keine Ruhe, mal drüber nachzudenken. Du weißt ja, wie das ist, ne? Probierst du mal schnell aus. Bei den ersten 5 Versuchen klappt es einfach nicht und du wirst fuchsig und grantig und willst das Ding in die Ecke schmeißen. Und irgendwie, momentan ist echt der Fuchs drin. Und es wäre schade, weil ich glaube, es kann natürlich auch sein, dass das Gerät kaputt ist, aber das wäre echt scheiße. Naja, das muss ich mal ausprobieren. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder total abgekommen.
Ist in Ordnung, diese ganze Folge wird so
von einem ins andere. Oh Mann, ey.
Aber schadet ja nie. Muss man ja auch mal sagen. Also, jo. So eine Folge, also, zumindest haben wir irgendwie die letzten Tage darüber gesprochen, was wir jetzt so machen wollen. Und diese Idee finde ich ja gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie sie bei den Hörern ankommt.
Ja, ja. Also wir waren bei einer NAM und in der Tat ist mir auch genauso wenig über irgendwas über den Weg gelaufen, was jetzt der Brüller gewesen wäre. Ne? Aber vielleicht sind wir auch einfach an dem Punkt, wo dieser Zyklus von es gibt wirklich krasse Neuigkeiten einfach hinaus. Vielleicht werden die auch nicht mehr ausschließlich auf der NAMM präsentiert, sondern werden einfach dann, wenn sie kommen, sofort released und auf den Markt gepusht, damit man dem sozusagen den zeitlichen Vorteil, den man damit gegenüber der Konkurrenz hat, auch ausnutzen kann. Ne? Wenn du dann wartest, okay, im Juli oder im August hast du das neue Produkt und das ist genau diese Disruption, auf die alle warten, dann warte ich doch nicht bis zur NAMM. Dann sage ich doch ihr, scheiß drauf, raus in den Markt. Ne? Und weil ich kann halt nicht garantieren, dass in 6 Monaten der Konkurrent nicht genau dasselbe Produkt hat oder ein ähnliches und ich damit irgendwie Anteile vergebe. Hm. Ach, ich weiß auch.
Also,
auf jeden Fall habe ich nichts gefunden.
Also es gibt da, habe auch nichts gefunden. Also, wie gesagt, das Interface vielleicht, aber alles andere, was ich gesagt hätte, hey, das ist wahnsinnig toll und keine Ahnung. Und wenn ich mir so die ganzen News und Twitter und Facebook-Posts da irgendwie so anlese, denke ich mir, naja, okay.
Ja, genau das.
Und das geht so 10 Minuten, Stunde, Tage weiter.
Ja.
Also vielleicht hat irgendjemand was so nebenbei gesehen oder dort auf der Messe direkt hinterher, kann er gerne irgendwie posten und irgendwie schreiben und kommentieren.
Ja, also, immer her damit.
Dass sie oder er dann irgendwie was Tolles entdeckt hat, wo er sagt, hey, das ist doch schön und
genau. Also wenn euch da was einfällt, dann lasst es uns einfach wissen.
Ja. Hm? Schreibt uns, twittert uns, Facebookt uns.
Oh Gott. Das stimmt, wir haben eine Facebook-Seite.
Ich glaube, keiner von uns beide. Nee, doch, wir kümmern, aber.
Ja, momentan ist das so. Das ist so der Release-Kanal, aber so richtig Sachen posten tue ich da auch nicht.
Nee, also wir sind, glaube ich, beide mehr auf Twitter dann.
Ja, selbst aktiv, da. Ich hatte vielleicht so 10 Posts in den letzten 30 Tagen. Ja. Momentan geht mir das alles ein bisschen auf den Senkel und ich lese halt wenig oder abends, wenn ich ins Bett gehe, liege ich noch mal eine halbe Stunde im Bett und gucke noch mal durch die Timeline, aber das machst du halt auch irgendwie die letzten 3 Stunden zurück und dann nicht mehr.
Und dann noch aktiv irgendwie zu sein, ist dann auch schwierig, irgendwie aktiven Inhalt noch irgendwie zu produzieren.
Ja. Ich habe auch einfach viel zu wenig Raum, um mich mit Dingen genau zu beschäftigen, was ein bisschen schade ist, aber was halt einfach nun mal der Gang der Dinge ist. Ne? Ja, würde ich sagen, schließen wir doch das Thema Musikmesse ab.
Ja, wir werden auch nichts Produktiveres irgendwie draus machen können. Ja,
das stimmt. Also wie gesagt, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, lasst es uns wissen. Wenn ihr da gleiche Erfahrungen habt, lasst uns auch wissen. Ansonsten leidet mit uns im Geiste. Und schauen wir mal ins nächste Thema. Denn du hast noch was mitgebracht.
Ich hab eine ganze Story mitgebracht eigentlich. Es geht quasi um Musiklizenzierung.
Ach, ein Graus und das ist Terror.
Das ist neben Dongles.
Ich habe nicht über Dongles geschimpft.
Willst du noch vorher schimpfen, bevor ich das Thema anfange?
Nein. Aber das Jahr, in dem ich in Frankfurt auf der Musikmesse war, da ist mir das aufgegangen, weil ich auch so ein bisschen bei Software rumgeguckt hatte. Und dieser Dongle-Krieg ist einfach. Ach. Nee, wir räumen das jetzt nicht auf.
Ich frage mich immer, was passiert, wenn ich meine 2 Dongles irgendwann verliere.
Ja, bist du angearscht, musst eine neue Lizenz kaufen.
Ja, oder mich gleich aus dem Fenster stürzen.
Oder du kannst nachweisen, dass du die Lizenz mal gekauft hast und dann ersetzen sie dir den vielleicht. Das ist wahrscheinlich so personalausweismäßig, dass du dann für den neuen Dongle eine Gebühr zahlen musst oder sowas.
Ja, das ist echt eine gute Frage, weil ich habe auch jetzt viel Software getestet, für Delamar unter anderem. was mache ich denn, wenn die ganzen Dongles abschmieren? Da hole ich dann die E-Mails aus, hier, ich bin irgendwie Tester mal gewesen.
Ja.
Und
ich meine, bei Cubase kannst du es ja schon, die haben ja einen E-Dongle. Das ist so ein scheiß Wort.
Nee, aber ich habe auch einen festen physikalischen.
Echt? Ich habe bei Cubase immer nur einen E-Dongle gekriegt.
Du bist cooler als ich.
Ich hab da nie einen festen gehabt.
Echt? Ich habe so einen physikalischen. So.
Was hatte ich denn als letzte Version? 7.0? 6.0?
Die 7.5 ist das, glaube ich, zurzeit.
Dann hatte ich entweder 7.0 oder 6.0, ich weiß es nicht mehr so genau. Und da war ein E-Dongle dabei. Da habe ich nie, weil ich das auch online runtergeladen habe, also gekauft habe und dann über Download und mir nicht die Box habe schicken lassen. Ja. Das kann vielleicht sein, dass wenn ich mir die Box hätte schicken lassen, da ein Hardware-Dongle drin gewesen wäre.
Ich brauche immer noch diesen beschissenen.
Hey, Dongle ist so ein scheiß Wort. Ist unfassbar. Wer hat sich eigentlich das ausgedacht?
Keine Ahnung. Das ist irgendwie der schlechte Versuch von Kopierschutz irgendwie.
Ja,
keine Ahnung.
Allerdings, damit haben sie sich schön Einschränkungen geholt, was die Freiheit des Dings angeht. Na, egal. Dongle ist, das heißt tatsächlich Dongle. Kopierschutzstecker.
Gott.
Fuck me. Entschuldigung, ich will nichts Despektierliches sagen. Egal.
In einem Fall geistiger Umnachtung oder so.
Ja. Egal, wir waren an dem Thema schon vorbei und jetzt werde ich auch nicht mehr über Dongle ranten. Das ist ja hier unerträglich.
Dann mache ich mit dem Lizenzbashing weiter.
Genau, Lizenzierung von Musik, die nächste Wunde des Musikbusiness.
Ich habe mich echt gefragt in den letzten 8 Wochen, wie blöd Musikbusiness ist. Oder wie.
Sehr blöd.
Wie blöd diese Leute oder diese ganze Konstruktion ist, die Musik vertreiben.
Sehr blöd.
Also wir sprechen jetzt von Labels und Verlagen, die quasi Musik kommerziell vertreiben.
Bevor wir das erklären, was sozusagen das ist, wäre es da sinnvoll, einfach deine Geschichte zu erzählen, was du eigentlich machen solltest? Weil dann kennt man so ein bisschen den Kontext.
Genau. Also wo ich gerade zurzeit arbeite, wollten wir einen wissenschaftlichen Beitrag produzieren. Oder sind gerade dabei, den zu produzieren?
Also ihr wolltet einen Beitrag, der in dem Genre Wissenschaftskommunikation
fallen würde. Genau. Also es ist kein höchst sachlicher wissenschaftlicher Beitrag, aber der so in die Richtung geht.
Also ihr wolltet keinen Beitrag, ihr wolltet kein wissenschaftliches Paper oder so machen, sondern ihr wolltet über ein wissenschaftliches Thema berichten.
Berichten, in Form eines Videos.
Immerhin.
Immerhin. So. Haben uns halt als Idee überlegt, einen Titel zu lizenzieren, der damals mal in der DDR Anfang der 70er mal erschienen ist.
Ja.
So. Auf Amiga. Das war ja so das einzige staatliche oder überhaupt das einzige Label in der DDR. Es gab, glaube ich, irgendwie nichts an.
Ja, es gab noch zwei, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall das Bekannteste.
Und da, wo, glaube ich, wahrscheinlich 90% erschienen sind von den Titeln damals. Ja. Haben uns das ausgesucht, haben gesagt, ja, das ist es. Und wollten das quasi erfragen. Amiga gibt es ja nicht mehr.
Mhm. Das ist jetzt bei Sony Music, ne? Und vorher war es BMG oder sowas.
Also es war bei Sony B oder BMG.
Ja,
die waren ja vorher mal zusammen, irgendwann haben sie sich ja getrennt. Sony hat das alles, die ganzen Amiga-Rechte hat Sony quasi mit erworben. Also Himmelblauer Trabant von Sonja Schmidt ist der Titel. So.
Himmelblauer Trabant, okay.
Ja. Es geht quasi um einen Trabant in dem Beitrag.
Wie der Titel schon sagt.
Wie der Titel schon sagt. Und wir hatten halt irgendwie empfunden, hey, das würde passen. So. Soweit, so gut. Also habe ich mich an die Recherche gemacht. Habe da irgendwie rausgefunden, Sony Music. So. Ich mir gedacht, okay, fragst das mal bei Sony an. Komm auf die Seite. Die ist wahnsinnig übersichtlich. Wahnsinnig. Irgendwann nach 5000 Klicks bin ich bei Kontakt gelandet.
Ja.
Und dort stand, wenn Sie Musik lizenzieren wollen, klicken Sie hier. Ich das gemacht, kam ich auf der gleichen Seite wieder raus.
Also wenn du Lizenz ist das jetzt gemünzt auf, du willst als Musiker ein Stück bei Sony lizenziert haben oder ist das gemeint als du willst eine Lizenz zur Nutzung von Musik kaufen?
Für die Nutzung von Musik kaufen. Aha. Oder zum die Nutzungslizenz erwerben. Mhm. So. Also nicht, dass das heißt, ich will meine Demo dorthin schicken oder mein, ja, was auch immer.
Ja.
Sondern ich will wirklich die Lizenz zur Nutzung für Veranstaltungen, für Videos, für Podcasts, für Radio etc. kaufen. Ja. So. Ich kam auf der gleichen Seite wieder raus bei Kontakt, wo ich gerade war. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, übersiehst du irgendwas? Nee. Also habe ich dort angerufen, weil ich kam ja nirgendwo raus. Mhm. So. Das war dann so großartig, dass mir gesagt wurde, nee, wir dürfen Sie nicht weiterleiten. Nutzen Sie das Kontaktformular. Mhm. Ich erzählt, das Kontaktformular geht ja gerade nicht. Oh doch, das muss gehen. Nachdem mir das versucht wurde, weiß zu machen, mhm, und ich bestimmt 10-mal gesagt habe, nein, das geht nicht, wurde mir gesagt, okay, dann schicken Sie bitte einen Brief hin. Ich so gesagt,
ein Brief.
Brief. Ich habe gelacht am Telefon. Sie hat, es wurde nicht, es kam auch nie an, warum ich gelacht habe, aber ist egal.
Großartig.
Da habe ich gesagt, na, wo soll ich es hinschicken? Ah, die Hauptadresse nach München. Ich gesagt, wirklich? Nicht an jemand Konkretes, was auch immer? Nee, an die Hauptadresse. Da habe ich gedacht, okay, ich das gemacht. Und ich habe die ganze Zeit gelacht beim Erstellen des Briefes und beim Versenden.
Unfassbar.
Ich habe gewartet, habe eine Woche oder anderthalb Wochen gerade gedacht, passiert nichts, nichts. Habe ich gedacht, okay, da rufst du wieder an. Mich da beschwert, warum ich immer keine Antwort habe. Okay, jetzt verbinden wir sie. Und ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht der Wahr sein. Wir hätten mir gleich gemacht. So, ja. Hätten wir diesen, Entschuldigung, beschissenen Brief irgendwie sparen können.
Ja.
Naja, ich kam raus, habe das halt geschildert und wir machen das alles über YouTube. Also, dass wir hauptsächlich für YouTube halt produzieren, in dem Sinne, habe ich das geschildert. Nee, ich habe, glaube ich, gar nicht YouTube geschildert, fällt mir gerade drauf auf. Ich habe gesagt, ich würde gerne Musik lizenzieren, habe das dann so erklärt, dass ich angefragt habe und dass dieses Kontaktformular nicht ging. Mhm. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Habe ich gesagt, na, immerhin. Wir haben schon Leute dran sitzen, die was machen. Bis heute ist dieses Kontaktformular immer noch nicht da. Aber das ist ja auch nur 8 Wochen her. Braucht man vielleicht auch so eine Zeit, keine Ahnung. Ich schicke Ihnen mal ein Formular zu, das füllen Sie mal bitte aus.
Ja.
Dieses Formular hatte ich nach einer Woche immer noch nicht. Ich so gedacht, ich schon 3-mal angeschrieben per E-Mail, wo denn das Formular denn bitte ist. Ich habe es dann gemacht. Ich habe da ein Formular bekommen. Du musst dir vorstellen, das ist so eine Steinzeit-Word-Datei, die vor 15 Jahren mal erstellt wurde.
Ja.
Bitte füllen Sie aus. Ich hab gelacht im Büro. Ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch, die wollen mich doch hier verarschen. Entschuldigung, aber naja. Ich habe das dann gedacht, okay, wir haben das dann ausgefüllt und hingesendet. Und die Lizenz haben wir immer noch nicht. Aber wir haben uns auf einen Preis geeinigt.
Ja.
Und alles. Es hat aber, wie gesagt, bis jetzt 8 Wochen gedauert.
Das heißt, der Beitrag ist immer noch nicht erschienen, für den ihr diesen Song braucht?
Na, der ist jetzt in unserer Produktion. Also wir produzieren gerade und er wird nächste Woche fertig und wird veröffentlicht.
In der Hoffnung, dass dann die Lizenz da ist?
Es wurde noch nie reagiert, also es wurde, die Rechnung wurde halt noch nie geschickt, also das Angebot wurde zwar bestätigt,
ja,
aber die Rechnung ist noch nie da und ich muss halt den Leuten jetzt auf die Füße treten,
ja,
und sagen hier, wir brauchen aber jetzt eine Rechnung und wir brauchen vor allem ein Lizenzformular, dass wir das jetzt haben alles.
Ja.
So, auf jeden Fall war das erstmal so die Hürde, also ich hoffe, dass wir das haben. Ja. Sonst wird es irgendwie so juristisch irgendwie unschön im Falle von uns. Aber ich meine, wir haben die ganze Kommunikation ja auch archiviert und alles. Das ist alles zwar da. Mhm. Mal sehen. Aber ich kann nicht verstehen, in Zeiten des Internets, in Zeiten, oder dass wir uns im Jahr 2014 befinden und dass es so ein Krampf ist, so eine Anfrage zu stellen, Und eine Antwort zu bekommen, wie viel so eine Musiklizenzierung für 3 Jahre YouTube kostet zum Beispiel, in unserem Fall, finde ich schlimm.
Also
es geht noch weiter, aber das ist erstmal von der Label, das ist ja nur das Label, was ich angefragt habe.
Also, was mich wundert, ist, dass du das ohnehin über das Label machen musst. Dass es nicht einen zentralen Auflaufpunkt gibt, wie ein einfach eine Download-Plattform, an der du dir den Song aussuchen kannst, genau festlegen kannst, für was für eine Nutzung brauche ich das. Also YouTube weltweit, zeitlich unbegrenzt. Oder irgendwie sowas.
Zum Beispiel. Das gibt's, aber für GEMA-freie Musik.
Das ist so Jamendo.
Jamendo
ist unter anderem.
Unter anderem, es gibt Soundtaxi zum Beispiel, soundtaxi.net oder .net. Dort kannst du halt sagen, hey, ich will diesen Titel. Ich will sagen, hey, ich will den so lange nutzen. Also ich glaube, ein Jahreslizenzen sind es irgendwie in der Drehe. Also ich will den entweder privat nutzen, ich will den dann kommerziell nutzen in verschiedenen Abstufungen über einen bestimmten Zeitraum. Kostet einmalig so und so viel, bezahlst du mit PayPal oder keine Ahnung, lädst du herunter, kannst du nutzen. So. Das gibt's bei Musik, die veröffentlicht wurde, die vor allem, also ich spreche jetzt mal von kommerzieller Musik, in dem Sinne kommerziell, dass die irgendwie der Künstler bei einem Musikverlag ist, also ich komme auch gleich dazu, ich erkläre das auch nochmal, was ist, Musikverlag ist und dass die Musik auf einem Label erschienen ist und dass es bei der GEMA noch angemeldet ist, derjenige, da kommst du um 3 Anlaufstellen nicht herum. Das ist, also ich habe jetzt festgestellt, zum Beispiel, ich fange mal beim Musikverlag an, der Musikverlag ist ja der Verwerter und Verbreiter des Komponisten oder der Komponistin. Das heißt, die sind ja Verwerter auch deiner Komposition. Sie kümmern sich quasi, dass ja deine Komposition oder du als Komponist, du als Person beworben wirst.
Ja.
Und die kümmern sich halt darum, dass deine Rechte wahrgenommen werden.
Ja.
Vor allen Dingen das Urheberrecht.
Ja.
Dass du ja quasi der Urheber des Werkes bist.
Ja.
Das läuft ja auch zum Beispiel heutzutage so ab, wenn du in der populären Musik, in der Popmusik, ist es ja so, dass nicht unbedingt der Künstler, der vorne steht, auch der Schöpfer des Werkes ist.
Ja.
Madonna zum Beispiel. Da stecken ja im Regelfall andere Leute dahinter.
Ja.
Die für diejenigen Personen schreiben.
Sehr oft übrigens in Europa Max Martin.
Zum Beispiel oder Guy Chambers in London. Die sind bei einem Musikverlag. Und der Musikverlag kümmert sich zum Beispiel, dass die halt bekannt sind und zum Beispiel auch von Madonnas Management so eine E-Mail bekommen, hey, könnt ihr für uns was machen? Madonna will einen neuen Song machen und die schicken die an allen Musiklabels irgendwie raus. Und die sagen, hey, wir würden euch jetzt Max Martin dafür zur Verfügung stellen. Der hat gerade Zeit, zum Beispiel, jetzt übertrieben gesagt. Also die koordinieren das und kümmern sich halt auch darum, dass der, Max Martin da halt so Aufträge zum Beispiel bekommt. Also ich habe halt einen Kumpel, der halt arbeitet für 2 Musikverleger, wenn er unter Vertrag ist. Und da kriegt halt immer so E-Mails, so hier, der Künstler sucht jemanden, der will einen Titel machen, der und... Dann bewirbt man sich dabei und schickt dann halt Vorschläge hin und es wird ein Vorschlag ausgesucht. Also das Management schickt dann den ganzen Musikverlegen das und wie auch immer das dann in den ganzen Strukturen läuft, aber die kriegen das und die leiten das quasi in ihrer Songwriter halt weiter und die bewerben sich halt darauf zum Beispiel. Aber die kümmern sich halt auch dass die Kompositionen auch irgendwo beworben werden. Zum Beispiel halt in anderen Produktionen, in Filmen und, dass eine Weiterverwertung stattfindet von den jeweiligen, nur von den Kompositionen oder von dem Künstler halt. Und die kümmern sich halt zum Beispiel auch, hey, du bewirbst dich jetzt bei mir, ich bin jetzt ein Musikverlag. Und wir stellen fest, hey, oder ich stelle fest, hey, du bist super talentierter Musiker, Komponist, wie auch immer. Lass uns mal nach einem Label suchen für deine Musik. Mhm. Wo man deine Musik veröffentlichen kann, wo das reinpasst. Mhm. Oder wenn du verschiedene Musik schreibst, dass wir gucken, dass wir es bei verschiedenen Labels unterbringen. Mhm. Zum Beispiel für das, für jenes. Lass uns mal schauen, welches Management wir für dich akquirieren können. Mhm. Was für Leute wir anschreiben, welche Booker wir anschreiben können, die für dich halt schauen, damit sie dir halt Bookings irgendwie verschaffen können. Mhm. Und. Also die kümmern sich wirklich um die einzelne Person. Quasi als für den Künstler, der dahinter steckt.
Also im Prinzip ist der Musikverlag der Rechteverwahrer für das, was die Person eigentlich gemacht hat, und kümmert sich um den Vertrieb, also quasi die Business-to-Business-Verkaufsschiene. Also sie versuchen dir ein Musiklabel zu finden, und das Musiklabel ist dann dafür zuständig, deine Werke zu vermarkten. Was heißt, dass sie das A an den Endkunden bringen, im Sinne von CD-Verkauf, und B wahrscheinlich dafür zuständig sind, das an die Radiostationen zu bringen oder sowas. Also
genau.
Für die Verteilung von Airtime oder irgendwie sowas.
Oder
Akquirierung von Airtime.
Du sagst es, also genau, also der Musikverlag kümmert sich um den Komponisten an sich. Mhm. Und das Label kümmert sich darum, dass die Werke vom Komponisten an den Endkunden gebracht werden.
Um sozusagen die Tonträger.
Genau, um die Tonaufnahmen an sich sogar. Mhm. Und dabei ist es, bei den Tonträgern ist es egal, ob es physische sind oder digitale. Mhm. Also es zählen auch alle Downloads halt zum Beispiel mit rein.
Ja.
Und die kümmern sich halt um auch die Bewerbung der Tonaufnahmen.
Ja.
Und um den Vertrieb der Tonaufnahmen. Und halt um zum Beispiel auch die Leistungsschutzrechte an den Tonaufnahmen. Also sie nehmen das halt wahr. Weil die haben ja Leistungsschutz in dem Sinne, dass sie ja halt sich ja so eine Strategie auch einfallen lassen. Im Marketing, PR und Vertrieb halt.
Ja.
Wie sie halt das Produkt vertreiben. Mhm. Weil Musiklabels sind ja auch nichts weiter als Firmen. Mhm. Also wenn man es ganz runterbricht. Das hat nie unbedingt was mit Kreativität zu tun. Das hat einfach mit Vertrieb zu tun. Mhm. Das hat mit Vermarktung halt was zu tun. Mhm. Weil viele sagen, ja, wenn ich halt beim Label bin, da habe ich gar nicht mehr so viel Einfluss darauf, wie halt meine Musik vertrieben wird und so weiter und so weiter und so weiter. Wie ich dann halt auch dargestellt werde in der Öffentlichkeit, weil die machen halt auch die ganze Werbung, die ganze PR. Mhm. Für zum Beispiel, wenn ich irgendwie so ein Plakat hier in der Stadt sehe, das neue Album von dem und dem. Das kümmert sich alles Label darum.
Okay.
Das macht nicht der Verlag. Mhm. Die Verlege kennt man im Regelfall auch nicht. Also bei der Sonja Schmidt ist es Rober Music. Mhm. Das ist halt unabhängig auch vom Label. Mhm. Also Sonja Schmidt kann zum Beispiel auch bei mehreren Verlagen sein, aber man kann nicht das immer so zuordnen. Also man muss wirklich explizit nachfragen, bei welchem Verlag oder bei welchen Verlegen ist der Künstler. Okay. Also Künstler, ich sag mal jetzt Komponisten, sonst kommen wir vielleicht durcheinander, gerade beim Pop-Bereich, aber der Komponist, bei welchem Verlag ist er?
Und dann gibt es ja für beides, sowohl für den Musikverlag als auch für das Musiklabel, noch Verwertungsgesellschaften.
Genau.
Nämlich im Verlagsbereich ist die GVL, die Gesellschaft für Verwertung von Leistungsschutzrechten. Und im Bereich einzelner Musikstücke, also Tonaufnahmen, wie du sagst, ist es die GEMA, die Gesellschaft für die musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte.
Ja, obwohl ja eigentlich die GEMA sich um die Urheber ja mehr kümmert. Also so kenne ich das.
Ja, ja,
also,
sag ich
genau.
Und also, die GVL ist ja, macht im Prinzip dasselbe. Den Unterschied verstehe ich noch nicht so ganz. Das eine ist irgendwie die GVL ist irgendwie für die Zweitverwertungsrechte zuständig.
Ja.
Also Wikipedia sagt im Bereich von Film, Fernsehen und Musik für alle Arten von Medien.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das von dir jetzt falsch verstanden habe. Also die GEMA kümmert sich um die Musikverleger, Weil Musikverlag sind ja, die kümmern sich um den Urheber.
Das machen beide. Urheberrecht betrifft beides.
Aber vor allen Dingen, die GEMA kümmert sich ja eigentlich, weil darüber, dass der Urheber entlohnt wird. Das macht die GVL auch, aber die GVL nimmt ja auch leistungsschutzrechtlicher Tonträger wahr. Also bei der GEMA ist es ja so, dass ja zum Beispiel, wir nehmen jetzt ein blödes Beispiel, also unabhängig jetzt von der Musik, aber an Dieter Bohlen zum Beispiel, wird halt von der GEMA halt entlohnt. Also die GEMA sagt, wenn ihr Dieter Bohlens Titel da und da spielt, kostet das so und so viel Geld. Und Dieter Bohlen kriegt dann irgendwie eine Abrechnung im Jahr von sonst wie viel Geld von der GEMA.
Wobei das ja nicht nur auf seins gemünzt ist, sondern es ist ja ein anzunehmender Wert. Also sie messen ja nicht, wie oft sein Titel wirklich gespielt wurde.
Richtig.
Sondern es ist ja so ein Share-Modell.
Ja, das ist ja das Problem bei der GEMA auch, dass keine Transparenz herrscht. Ja. Dass keiner diesen Verteilungsschlüssel nachempfinden kann, wer warum so viel Geld bekommt.
Genau, also alle Künstler, die sich bei der GEMA registriert haben, und ich glaube, da gibt es in Deutschland auch eine Registrierungspflicht oder irgendwie sowas, oder du musst explizit widersprechen, dass dein Titel nicht in der GEMA gelistet sein soll.
Ja, es gibt ja diese GEMA-Vermutung in Deutschland.
Ja.
Also man geht immer davon aus, egal ob du bei der GEMA bist oder nie, dass du bei der GEMA bist.
Ja.
Oder es wird vermutet, dass du bei der GEMA bist.
Ja.
Und du musst denen aber sagen, ich bin nicht bei der GEMA.
Ja. Das ist aber für die Nutzer deiner Musik. Aber wie ist das für die Musiker? Gibt es eine Anmeldepflicht? Nee, ne? Wenn deine Nutzungsrechte von der GEMA vertreten werden sollen, dann musst du dich da explizit anmelden oder musst du widersprechen, wenn du etwas, ein Werk erschaffen hast, dass dieses nicht bei der GEMA
Du musst dich anmelden.
Okay,
also, muss ich anmelden. Also, ich bin zum Beispiel auch nicht bei der GEMA. Also ich müsste mich explizit für 50 Euro Jahresbeitrag anmelden, dass ich bei der GEMA bin.
Das ist ja so vereinsmäßig organisiert, ne?
Genau. Eigentlich soll es ein Verein sein. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen tausenden Musikern mittlerweile oder Komponisten.
3.300 Vollmitglieder steht hier und 6.400 Mitgliedschaftsanwärter mit eingeschränkten Rechten und 55.000 Urheber ohne Zugang zum Mitgliedsstatus. Das heißt, die dürfen wahrscheinlich auch nicht mitsprechen bei irgendwelchen Entscheidungen.
Ja, also Pi mal so darum sind wir bei fast 90.000.
Nee, 62. Oder? Irgendwie sowas in dem Dreh.
Ja, nicht stimmt, das ist gar nicht so. Ja,
63
sind ja nur 5. Also irgendwie so. Die bei der GEMA sind und irgendwie nur die letzten 10% oder noch weniger können davon leben.
Ey, Mitarbeiterzahl, über 1000 Leute arbeiten da, das ist ja übel.
Das ist echt übel.
Aha.
Okay. Also, um halt nochmal auf meine Geschichte wieder zurückzukommen.
Verzeihung. Ja, gerne.
Also, wir sind noch dabei. Komischerweise ging es beim Musikverlag sehr, sehr schnell. Also ich habe eine E-Mail geschickt, also ich habe angerufen, habe einen Ansprechpartner bekommen beim Roba Verlag, die sitzen in Hamburg, die für die Sonja Schmidt zuständig sind oder für das Werk Himmelblauer Trabant zuständig sind. Und die haben auch gleich gemeint, hey, sie dürfen das gern verwenden, unentgeltlich. Weil es ist ja so, wir müssen jetzt beim Label Geld lassen für die Verwertung für 3 Jahre. Wir müssen beim Verlag aber kein Geld lassen. Weil es ist ja eigentlich auch so, dass der Urheber ja zustimmen muss oder die Urheber, ob sie das wollen, dass dieses Werk da und da veröffentlicht wird.
Ja.
Unter diesen Umständen. Und das können sie zum Beispiel sagen, ja, wir sind einverstanden, unentgeltlich oder dass man das mit Geld verbunden wird, diese Lizenz, um das zu nutzen. Und dann kommt ja noch dazu, dass wenn die Komponistin, der Komponist bei der GEMA ist, auch noch GEMA-Gebühren dafür zahlen muss. Das Interessante ist, wir müssen das nicht tun, weil, also ich habe mit der GEMA telefoniert und die haben halt gemeint, wir stellen das explizit nur auf YouTube. Es wird nirgendwo woanders verwendet.
Ja.
Haben sie gemeint, nein, dann können wir ihnen keine Lizenzgebühren erheben, darum muss sich YouTube kümmern. Und die, wie ja manche von euch so auch wissen, die haben ja gerade immer noch diesen Konflikt halt.
Ja.
Dass ja YouTube ja nie einsieht, für diese 3,6 Cent oder was auch immer pro Klick da irgendwie zu zahlen. Das ist ihnen jetzt einfach zu hoch.
Ja.
Und somit ist Deutschland ist das einzige Land, wo sich die GEMA und oder die Verwertungsgesellschaften und YouTube ja nie einigen konnten.
Ja.
Und ich habe dann gefragt, na und fallen jetzt für uns Kosten an oder nö, das müssen sie nicht machen. Haben wir dann jetzt gedacht, na okay, wenigstens da müssen wir nichts zahlen, weil der Endverwerter YouTube ist.
Okay.
Hat mich zwar ein bisschen erstaunt, weil letztes Jahr hieß es anders, aber jetzt heißt es so. Weil es gab ja diesen großen Irrtum, da wurde ja jetzt letzte Woche, glaube ich, beseitigt. Es stand ja immer da, dieses Video ist in ihrem Land ja nie verfügbar, weil das GEMA-behaftetes Material enthalten könnte oder enthält oder wie auch immer. Ja.
Das haben sie ja jetzt untersagt, ne? Diese Sperrtafeln.
Genau, weil die ist falsch, weil die GEMA hat ja nur einmal in ihrer Geschichte, ich glaube, 6 Titel oder so gesperrt.
Ja.
Wirklich. Den Rest sperrt ja YouTube. Weil YouTubes Algorithmen halt alles ja durchsuchen und wenn sie feststellen, ah, da sind 2 gleiche Titel, das kann ja sein, dass der Urheber rechtlich geschützt ist. Mhm. Und sperren sie den einfach mal für dieses Land.
Sozusagen in vorauseilendem Gehorsam.
Genau. Mhm. Und schieben die ganze Schuld auf die GEMA, quasi mit dieser Tafel. Und das hat die GEMA dann erwirkt, dass es ja nicht richtig ist, dass sie ja damit gar nichts zu tun haben und damit die unrechtmäßig in den Dreck irgendwie gezogen werden. Mhm. Und deswegen steht das jetzt richtig gestellt da. Also wenn ich so ein Video nicht sehen kann, steht glaube auch jetzt da, dass sich YouTube und GEMA nicht einigen konnten bis jetzt, deswegen dieser Titel gesperrt ist in Deutschland.
Okay.
Und du musst...
Entschuldige, jetzt habe ich dich total unterbrochen und dadurch, dass wir jetzt irgendwie gerade noch mal 2 Minuten Pause hatten, weil die Natur nach ihrem Willen verlangte, weiß ich auch gar nicht mehr, wo du warst. Scheiße. Tut mir leid. Wir waren, glaube ich, im Abschluss dieser GEMA-Sperrtafel-YouTube-Geschichte.
Genau, irgendwie so. Genau. Mein Gedanke zu dieser ganzen Sache ist, ich musste ja jetzt um 3 Anfragen, also ich musste bei 3 Anlaufstellen anfragen, wie das mit diesem Titel ist. Und das hat ja extrem viel Zeit gekostet, extrem viel Nerven. Und nicht mal irgendwie bei Musikverlag oder bei der GEMA, was relativ schnell ging, aber beim Label hat es irgendwie Jahrhunderte gedauert.
Ja.
Mag sein, dass es vielleicht bei dem Label ist, so ist. Mag sein, dass es bei anderen anders ist. Ich habe bloß dann mir so überlegt, im heutigen Zeitalter, wie gängig ist denn dieses Geschäftsmodell noch?
Ja. Naja, das Geschäftsmodell funktioniert ja schon ganz gut. Du musst halt bloß einfach extrem schnell reagieren, um das mitzunehmen. Ne? Also welcher in eurem Fall, ihr wolltet halt diesen einen spezifischen Song. Wie oft kommt das vor, dass wirklich nur ein Song in der Auswahl steht? Vielleicht stehen 3, 4, 5 Songs in der Auswahl und dann ist halt einfach das Label, was am schnellsten regelt, das vielleicht, was den Verkauf dann macht, ne? Und die Entscheidung für sich entscheidet. Da wäre Sony jetzt untergegangen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit der Größe zusammenhängt, weil denen das einfach scheißegal ist, wenn da so ein kleiner Muckel ankommt und von ihnen einen Song haben will. Ne?
Natürlich. Es kann sein, dass wir waren denen so unwichtig, dass die gemeint haben, boah, was interessiert uns dieses Geld aus dem Wischen? So?
Aber das Gebaren spricht doch einfach dafür, dass es gar nicht für Einzellizenzabnehmer gemacht ist. Ne? Und das ist halt genau das, was ich mich frage. Warum gibt es keine Plattform, im Bereich CC macht es einem das hervor, ne? Wo du einfach sagst, den will ich und zwar in der Ausprägung X. Verwendung für das und das und das. Einmaliges Abspielen auf einem Event, fünfmaliges Abspielen jeweils am Samstag in der Disco oder das permanente Abspielen in einem YouTube-Kanal, weltweiter Zugang, rechtzeitig unbeschränkt. So nach dem Motto.
Ne? Das wäre halt auch mein Gedanke. Ich habe mir dann gedacht, warum geht es bei GEMA-freier Musik so einfach, zum Beispiel? Aber für ich sag mal, irgendwie massenbekannte Titel oder sowas ähnliches, geht das einfach scheinbar nicht.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, warum das nicht geht. GEMA-frei. Das sagst schon. Wenn du GEMA-freie Musik hast, die beispielsweise Creative Commons lizenziert ist, vielleicht Public Domain lizenziert oder was auch immer dann noch für Lizenzen eine Rolle spielen mögen, du hast halt keine Verwertungsgesellschaften, die daran beteiligt sind. Wenn du einen Titel so lizenzierst wie in dem Beispiel, hast du drei Leute, die daran mitverdienen wollen.
Aber ich sag mal so, bei der GEMA-freien Musik ist es so, da wurden ja die Urheber ja gefragt. Oder die Urheber schicken das Geld hin, die Musiktitel hin, die Komposition, die dann vertrieben werden, quasi über diesen GEMA-freien Musikshop zum Beispiel.
Genau, du hast keine Mittelsmänner mehr.
Genau. Warum geht das irgendwie nicht, dass man sagt, dass die Labels zum Beispiel, man kann sie über das Label machen, dass das Label so einen eigenen Webshop hat für sowas, wo diese Genehmigung von den Urhebern schon geholt wurden?
Ja, weil du dann noch zwei andere hast, die du auch fragen musst.
Aber die GEMA würde ja so oder so verdienen, das ist ja sogar fast unabhängig von denen.
Ja, aber trotzdem hast du drei Leute, die ins Boot, also drei Köpfe sozusagen, die du ins Boot holen musst. Und ehe die sich mal auf einen Abrechnungsprozess, auf eine Gestaltung einer Website, auf den Aufwand dahinter geeinigt haben, da vergehen wahrscheinlich genauso wie hier 25 Jahre.
Zumindest wahrscheinlich, aber
das ist
total furchtbar.
Ja, das ist die Übertragung des Dongles in die Musikverkaufsbranche. Das ist das Unmöglichste überhaupt.
Ja, also ich habe ja so geflucht in den letzten 8 Wochen, wo ich mir gedacht habe, was ist das für eine Zeitverschwendung? Was ist das für ein Aufwand, den ich betreiben muss, wo ich irgendwie 50 Telefonate führen muss, bis ich überhaupt so ein Angebot bekomme.
Ja.
Also wo ich mir denke, in welchen Zeiten sind wir denn? Ich glaube ja niemals, dass es gibt ja so viele Leute mit Weitblick und irgendwie Marketing und Vertriebsverständnis dort draußen. Ich kann mir nie vorstellen, dass gar keiner von denen dort da sitzt und irgendwie den Kopf irgendwie gegen die Wand schmeißt.
Und deswegen. Das Schlimme ist, du kannst nicht mal Sonja Schmidt selber fragen, wenn die noch am Leben ist, weiß ich jetzt nicht so genau.
Die lebt noch, aber die darfst du ja nicht mal selber fragen, weil das musst du über diese Leute machen.
Genau, weil sie nämlich mit ihrem Verlag oder mit ihrem Label oder mit irgendjemandem einen Exklusivvertrag den Vertrag so geschlossen hat, dass sie selber nichts mehr machen darf, sondern alles über die Nutzungsrechte ausschließlich über den Verlag oder sowas vertrieben wird. Es ist so übel. Übrigens gibt es zu dem Thema GEMA versus GVL, also dieser anderen Verwertungsgesellschaft, einen ganz guten Überblick. Der ist schon ein bisschen älter, aber ganz gut bei Artist Guide. Die haben nämlich mal genau aufgeschlüsselt, was macht jetzt eigentlich die GEMA, was macht die GVL, und haben das anhand von Beispielen auch belegt oder das so rangeführt und benennen auch den Unterschied, ne, wie sind die Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen sich den Überblick verschaffen. Das ist ganz gut, den verlinken wir ja auch mal mit.
Auf jeden Fall. Also was ich halt festgestellt habe, was geht, hat aber mit bekannten Titeln nie viel zu tun. Es gibt zum Beispiel von dem Label Universal Music, das wird vielleicht dem einen oder anderen irgendwie ein Begriff sein, da gibt es Universal Production Music. Die kümmern sich zum Beispiel um den Vertrieb von Musik, die in Produktionen verwendet wird, wie es der Name so ein bisschen sagt. Die haben zum Beispiel nur Titel drin von Leuten oder von denen sie die Urheberrechten oder die Nutzungsrechte von den Urhebern eingeholt haben. Mhm. Das heißt, dort muss man nicht mehr den Urheber fragen. Für das, also man muss keinen Musikverlag fragen. Man sucht sich den Titel raus, die kann man alle umsonst herunterladen. Weil es geht danach, du musst dann zum Beispiel die herunterladen und sagen, okay, ich schaue jetzt, wo ich den in meiner Produktion meinen Film, in meinem Videobeitrag zum Beispiel verwenden will. Und dann muss man halt Sekunden zählen. Mhm. Und je nach Sekunde wird dann abgerechnet. Mhm. Also die stellen dir dann eine Rechnung. Ich meine, du willst zum Beispiel irgendwie 94 Sekunden abrechnen. Die haben so einen Mindestbetrag, ich glaube, ich weiß nicht, 100 Euro oder sowas, die du mindestens haben musst. Und sonst wird nach Sekunde abgerechnet. Also so und so viel Euro nach Sekunde, nach bundesweiter, weltweiter Nutzung aller so und so viele Jahre oder sowas. Mhm. Und dann musst du es halt noch bei der GEMA anmelden. Weil diejenigen Komponisten bei der GEMA sind. Aber du sparst ja den Verlag. Aber es aber das dauert natürlich trotzdem, weil ich meine mal, du lädst den Titel runter, okay, du musst das mal suchen, klar, Recherche, etc., etc., also du hast nur noch 6, hey, es passt. Dann musst du dir so einen Lizenzvertrag zuschicken lassen, dann tippst du dort alles ein, schickst das wieder rüber und die erstellen dir ein Angebot. So, und wenn du das annimmst, ist es bindend und dann darfst du auch nichts anderes mehr machen. Ist halt schon eine Verbesserung. Aber das hat auch wieder mit bekannten, in dem Sinne bekannten Titeln, die man im Radio hört, auch nichts zu tun oder mal gehört hat. Das heißt, für diese Titel entfällt das Ganze immer noch und man muss immer diesen dreigleisigen Weg fahren. Mhm. Und man muss ihn komplett abgrasen. Und das ist halt gerade für Film, also vielleicht hätten die schneller reagiert, wenn wir gesagt hätten, wir sind jetzt die Produktionsbude vom neuen Weiß der Kuckuck-Film von Til Schweiger oder sowas, mhm, und möchten gern diesen Song als Titelsong für unseren Film nutzen. Vielleicht hätten die da schneller reagiert, weiß ich nie, weil die irgendwie die Eurozeichen in den Augen gesehen hätten und gesagt haben, ja, da können wir Geld rausholen. Können wir irgendwie 10.000 Euro dafür rausholen für diesen Kinofilm, keine Ahnung. Vielleicht hätten die da schneller reagiert, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich fand so die Herangehensweise und so dieses Kundenunfreundliche, selbst wenn du Businesskunde bist, was wir ja sind, mhm, dieses Auftreten gegenüber irgendwo auch zum Teil so arrogant und so, hey, wir sind das Musiklabel und da schicken wir euch halt so eine billigste Word-Datei irgendwie rüber, füllt die doch mal aus, schickt die mal rüber und dann verlangen wir für euch irgendeine Summe X. Ich weiß nicht, also und vor allen Dingen diese Summe X, die war nie mal auf irgendeine Grundlage berechnet. Mhm. Wir haben verhandelt und konnten die irgendwie um, glaube ich, 400 Euro drücken oder sowas. Einfach nur so, weil wir, also das hat irgendwie nie mal eine Berechnungsgrundlage bei dem Label gehabt.
Ja.
Wo ich sagen könnte, hey, wir haben jetzt hier eine Tabelle uns irgendwann mal erarbeitet, dass wir gesagt haben, für die und die Nutzung, für die und die Länge, kostet das so und so viel. Das hat irgendwie für mich nichts mit Strategie und Ähnliches zu tun. Mhm. Es ist irgendwie so Label wie Willkür. Wie sind wir denn gerade drauf? Wen hast du dann am Telefon oder an der jeweiligen E-Mail-Adresse am Rechner da sitzen? Und am besten, man schaut mal, wie vom Vorgesetzten die Laune ist. Und je nachdem machen wir den Preis dann. Mhm. Und je nachdem dauert es vielleicht auch mal 8 Wochen. Also ich finde das irgendwie nicht zeitgemäß und ich finde, gerade wie du sagst, wenn man so einen Webshop hätte, könnten die doch viel Geld damit machen.
Absolut.
Also indem du sagst, hey, Musik auswählen, Lizenz anklicken, mit PayPal bezahlen und ich habe dann die Lizenz da, ist doch den ganzen mittelständischen und kleinen Produktionsfirmen für Video zum Beispiel so geholfen damit.
Ja.
Weil wer hat denn da wirklich die Zeit, sich so damit zu beschäftigen? Mit so ewig zu kämpfen, bis ich doch so einen Titel lizenziert habe. Da denken sich die meisten, na, dann greife ich nach irgendeiner anderen Musik,
ja,
die am besten GEMA-frei ist, am besten auch irgendwie gar keine Kosten verursacht.
Oder nutze sie einfach in der Hoffnung, dass man mich nicht erwischt.
Oder so.
Das
gibt's ja auch, ne?
Genau.
Wenn man mich halt erwischt, okay, dann wird es halt teuer. Aber
machen wir uns nichts vor. Ich kenne da durchaus den einen oder anderen Podcast von mir, in dem Musik vielleicht auch über das Zitatmaß hinaus gespielt wird. Und abseits der Zitatregeln, also hier so 30 ja. Sekunden und du musst übersprechen oder irgendwie sowas, die ich nicht bei der GEMA
zahle. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du da eine Anfrage gestellt hättest, ob du die heute beantwortet bekommen hättest, weißt du auch
ja.
nie.
Ja, du kriegst ja so eine, also du kannst ja auch bei der GEMA durchaus so eine Podcast-Flatrate dir mieten. Aber das ist ja genauso hanebüchen, ne? Also.
Ja, also doch auch bei der, und du weißt ja nicht mal, ob das Geld für die jeweiligen Komponisten überhaupt bei denen überhaupt ein Cent ankommt dafür.
Ja. Also bei der GEMA ist ja genau das Problem, ne? Dass du diesen Verteilungsschlüssel nicht kennst und dass alle da drin sind und nach der Häufigkeit des Gespieltwerdens werden sie entsprechend ausgeschüttet, die Gewinne. Und das heißt also, dass immer der Verteilungsschlüssel so ist, dass die ohnehin die Starkverdiener sind, die Stars, ne, die großen Bands, auch die sind, die am meisten ausgeschüttet bekommen. Ne? Und dementsprechend ist das einfach ein denkbar schlechtes Verteilungsmodell. Und an der Stelle mal noch ein Einschub. Es mag ja gar nicht schlecht sein, dass es eine Verwertungsgesellschaft gibt. Ne? Also es mag ja für viele, viele Musiker und Künstler genau der günstige Weg sein, sich von einer, ihre Verwertungsinteressen von einer Organisation, die darauf spezialisiert ist, wahrnehmen zu lassen, damit sie einfach ein Stückchen weit auch selber das nicht machen müssen. Ne? Mhm. Und insofern hat das vielleicht sogar an irgendeiner Stelle ein Existenzrecht. Aber ich kann jedem Musiker nur ans Herz legen, sich genau zu überlegen, wen er diese Rechte, diese Verwertungsrechte, Nutzungsrechte vertreten lässt. Und es gibt seit geraumer Zeit eine Alternative zur GEMA, nämlich die C3S.
Genau, ja? Die wird ja gerade aufgebaut. Genau. Und es wurde auch schon Crowdfunding dafür betrieben.
Also die Cultural Commons Collecting Society will eine Alternative zur GEMA gründen, mit dem im Prinzip mit demselben Ziel, nämlich mit der Wahrnehmung der Verwertungsrechte, allerdings mit dem Ansatz, eine wesentlich fairere und vor allen Dingen digitale Alternative und Verteilung aufzubauen. Und das Ganze, die Anschubfinanzierung, das ist ja ein Verein, der, glaube ich, der sich gegründet hat. Die Anschubfinanzierung wurde über Startnext sich geholt. Ne? Also da war das Projektziel, glaube ich, 50.000 Euro. Die dazu gebraucht wurden, um dann wiederum nach Investoren zu suchen, um das Ganze auf den Weg zu bringen. Und insgesamt mussten die aufbringen 200.000 Euro.
Das wäre einfach die ganze Entwicklung der Plattform etc. etc. und Gehälter so ziemlich abgedeckt gewesen, wenn ich das richtig entnommen habe.
Genau. Ganzen. Das Ganze hat sich jetzt gegründet. Man kann so ein bisschen was im Hintergrund erzählen. Denn der Danny Bruder war in Folge 68 bei Logbuch Netzpolitik zu Gast. Und mittlerweile gibt es auch einen C3S-Podcast. Der ist gerade in der aktuellen Folge mit der Nummer 2 erschienen, in dem mal so ein paar Verwaltungsräte, die es mittlerweile auch gibt bei der C3S, zu Wort kommen lassen und sich mal vorstellen und warum, wieso, weshalb. Und das finde ich so auch vom Grundsatz her, dass man sehr transparent sich darstellt, dass man sehr transparent berichtet, was jetzt sind eigentlich die eigenen Aktivitäten und wie will man weiterverfahren. Ne? Und insgesamt hat man, glaube ich, bei der Anschubfinanzierung weit über 100.000 Euro erreicht. Und jetzt konnte man sich irgendwie als Mitglied schon vorzeichnen lassen. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das als Alternative zur GEMA in Betracht zu ziehen. Die Jungs sind auch einfach total sympathisch.
Auf jeden Fall.
Finde ich super.
Also es gab auch diverse Podcasts mit ihnen bei anderen. Die waren auch mal bei der Lamar, glaube ich, auch zu Gast. Und
ja,
wenn ich mich so richtig entsinne, also gab es auch eine lange Folge darüber.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da der Danny Bruder, der FlowFX da war. Aber ja, der Lamar hat auch ausführlich dazu berichtet.
Also, und was die C3S da erreichen will, das ist ein guter Ansatz, finde ich, wo man die wirklich eine eigene Rechtebestimmung veranlassen wollen, dass wirklich auch der Komponist die Möglichkeit hat, da quasi über die Rechte zu bestimmen. Zu sagen, hey, ich will zum Beispiel, dass die Leute das auch frei nutzen können, dass sie privat nutzen können, unentgeltlich, das alles festzulegen und dafür eine Lizenzmodell, dann für das ein Lizenzmodell, dass man das alles selber regeln kann.
Genau.
Weil vielen Künstlern war das, oder vielen Kommunisten war das halt auch ein Dorn im Auge, dass man das nicht mehr machen konnte bei der ja. GEMA.
Also du hast sozusagen die exklusiven Verwertungs- oder Nutzungsrechte übertragen. Und dann konntest du nämlich genau nicht mehr sagen, welches Werk unter welcher Lizenz zum Beispiel. Du konntest, das war halt die eine, und dann konntest du daraus nicht mehr ausweichen aus diesem Korsett. Und ich glaube, wenn du einmal Mitglied bist, dann muss ein bestimmter Zeitraum verstreichen, bis du nicht mehr Mitglied sein kannst oder irgendwie sowas. Oder bis du das Werk sozusagen wieder befreien kannst. Aber da kann man in dem Podcast auf jeden Fall nachhören, also an der Stelle einfach mal drum kümmern. Und reinhorchen. Denn das ist eine absolute, absolut unterstützungswerte Sache. Ich habe zumindest damals beim Crowdfunding auch mitgemacht und da ein bisschen Geld reingeworfen. Ich glaube 50 Euro oder irgendwie sowas.
Ich habe auch irgendwas reingeworfen.
Also. Ja.
Auf jeden Fall. Also.
Haben wir noch was Sinnvolles zum Thema Lizenzierung beizutragen, außer dass wir jetzt wieder in Rants verfallen und hier wieder wieder an den Anfang kommen, weil wir uns wieder drüber aufregen?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube auch nie. Also unsere Gedanken wären einfach darum, warum macht sich da keiner Gedanken drum in der Musikindustrie irgendwie? Warum fährt man diese Schiene seit irgendwie, wer weiß wie vielen Jahrzehnten wahrscheinlich?
Ja, es ist...
Und passiert einfach nichts. Oder? Also da passiert einfach wirklich nichts. Also das wäre mal echt zu... Irgendwie, keine Ahnung. Also da, ich würde mir einfach mal wünschen, dass mal so ein Umdenken erfolgt. Und gerade im Zeitalter des Internets ist es so einfach geworden, manche Dinge einfach umzusetzen, schnell umzusetzen.
Ja, eigentlich schon.
Also da kann ich ja keiner über Technologie irgendwie beschweren, dass es die nie gibt. Oder?
Nee, ich glaube, das ist eine ähnliche Entwicklung, wie du sie auf vielen anderen Geschäftsfeldern auch hast. Der Printmarkt ist da vielleicht auch so ein Stückchen weit, oder besonders der Buchmarkt ist da auch so ein Stückchen weit vielleicht gleichartig, wo du halt auch noch eine sehr, sehr starke Lobby der alteingesessenen, tradierten Verlage hast, die halt auch einen Pfund in der Argumentation gegenüber politischen Regelungen haben. Ja, und dasselbe hast du halt mit großen Musikverlagen, mit großen Musiklabels und besonders mit den Verwertungsgesellschaften GEMA und GVL, um da was zumindest mal Regelungen auch zu treffen, bestehende feste Regelungen aufzuweichen, vielleicht ein flexibleres Modell zu entwickeln. Und dann hast du halt den Fall, dass große Plattformen halt in der Regel durch mehrere Player dann vielleicht initiiert werden müssen. Da hast du wieder das Problem, dass da wieder erstmal Juristen aufeinander gejagt werden, um irgendwie die genauen Gewinnanteile auszuhandeln und diesen ganzen Mist, der einfach solchen Bewegungen irgendwie im Weg steht.
No, ja. Naja. Also es wäre irgendwann mal interessant, so eine ähnliche Folge mal zu machen. Mit jemand von einem Label zum Beispiel.
Ja. Also optimalerweise sogar, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, optimalerweise sogar jemand von einem Label, von so einem Mega-Label, ne?
Von einem Major halt.
Von so einem Dinosaurier und dann vielleicht von einem kleinen Label. Und dann mal zu gucken, wie beide sozusagen auch dem gegenüberstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch sich kleine Label ein Stück weit einfach in das bestehende System reinfügen müssen, wenn sie mitspielen möchten. Aber das wäre irgendwie ganz interessant, das stimmt.
Also, da gebe ich dir auch recht. Also, es wäre mal so interessant zu sehen, weil ich habe auch von kleineren Labels halt gesehen, die nehmen sich halt auch ganz schnell zurück, wenn sie merken, die haben halt einen Komponisten und die haben irgendwie einen Künstler, der irgendwie groß werden könnte. Sagen die von sich selbst schnell mal hier, macht mal, sucht euch mal jemand anders oder wir suchen euch jemand anders, das wird uns zu groß halt.
Ja, ja.
Wenn das halt irgendwie eine Band ist oder wer auch immer oder in der elektronischen Musik jemand, der dann irgendwie, sag mal, das massentauglich bekannt werden könnte und in dem Sinne vielleicht irgendwie auf deine Art und Weise erfolgreich sein könnte, da sagen so die kleinen Labels auch schnell, nee, wisst ihr, das ist, also wir würden es gern machen, aber wir stößen irgendwie vielleicht ganz schnell an unsere Grenzen, weil wir können keine bundesweite oder gar internationale Vermarktung irgendwie hier machen.
Ja.
Das ist uns gar nicht möglich, sind sonst irgendwie mit unseren 5 bis irgendwie 20 Leuten die Hände gebunden, ja, die wir so haben. Ja. Und dann wäre es halt so interessant, wenn du auf Major gehen musst, genau bei solchen Sachen, wie das so dieses irgendwie Zwischenspiel ist. Also wäre gerne, würde ich das mal machen.
Ja. Da fällt mir gerade noch was ganz Interessantes ein, denn der, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Stevie vom Don't Worry, Be Heavy Podcast. Und ja, ich weiß, der Podcast ist nicht jedermanns Sache, dann hört ihn halt einfach nicht Herrschaftszeiten oder wie Stevie sagen würde Allmächt. Was ich eine sehr, sehr coole Wendung finde. Aber wenn man da unten kommt, dann ist das wahrscheinlich ja der übliche Genre. Mhm. Egal. Der hat übrigens gerade die Band, wenn ich es richtig verstanden habe, die Band, der singt ja bei Absent Minded. Ja. Der hat die Band gerade als Gewerbe angemeldet oder sogar als GmbH angemeldet oder irgendwie sowas. Und das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt. Also mal ganz abseits von dieser Lizenzierungsgeschichte, finde ich das ganz, ganz interessant, wenn du wirklich sozusagen den Schritt gehst, dass eine Band als Unternehmen dasteht. Er berichtet halt hin und wieder mal davon, jetzt irgendwie die Anmeldung und dann mussten sie eine Satzung schreiben oder irgendwie sowas und dieses ganze Zeug. Das finde ich irgendwie auch eine ganz spannende Entwicklung oder meinen spannenden Betrachtungswinkel, ne? Also so eine Geschichte.
Vor allen Dingen, dass du als Band dann den ganzen kaufmännischen Aufwand auch hast. Ich meine mal als GmbH, wenn du eine GbR, ich meine mal eine GbR ist nicht viel Aufwand, aber...
Oder GbR, das könnte auch sein, dass es auch eine GbR, ich weiß es nicht mehr so genau.
Weil eine GbR ist ja vom Kaufmenschen nie so ein großer Aufwand wie eine GmbH, weil in der GmbH musst du zum Beispiel auch eine Bilanz ja irgendwie jedes Jahr schreiben und alles mögliche und brauchst ein gewisses Startkapital und etc. etc. Also wäre interessant, wie es so eine Band dann auch noch schafft, das so zu managen, oder macht das dann das Management oder wenn die überhaupt eins haben und wie auch immer, also...
Ja.
Würde ich auch spannend finden.
Ja, das stimmt schon.
Weil so eine GbR ist ja auch schnell gegründet. Ich meine, man darf ja irgendwie, wir können jetzt auch uns von Look GbR irgendwie nennen.
Theoretisch. Ja, du musst es halt machen und dann, ich glaube, es ist schon so ein Stückchen weit ein anderer Blickwinkel auf eine Band, wenn du das sozusagen als Unternehmen betitelst. Ne? Und dann spielt vielleicht auch nochmal so ein Stückchen weit der eigene Vertrieb, das eigene Marketing eine Rolle, Merchandise, Umgang mit Merchandise und sowas. Da ist ja auch wie heißt er denn? Huckel, John Paul Bader, glaube ich, der bei White Volcano spielt und einer der beiden, die den 300 Hertz Podcast machen. Der hat ja auch schon mal so einen längeren Beitrag geschrieben über. Jetzt fehlen mir so langsam die Worte über das ganze Thema Eigenvermarktung und Bandcamp und solche Geschichten. Und das spielt natürlich noch viel, viel mehr eine Rolle, wenn du die Band nicht nur als Hobby betrachtest oder als Projekt, sondern wirklich als Unternehmen und damit vielleicht auch ein bisschen was machen möchtest oder das zumindest sauber auch Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen und all so einen Scheiß machen möchtest. Das hat sie vielleicht auch dann steuerliche Relevanz nochmal. So. Den Blickwinkel finde ich irgendwie schon ganz spannend. Das fiel mir jetzt irgendwie gerade ein, so nachdem wir jetzt über Lizenzierung gesprochen haben und ich sehe gerade nicht, wie Absent Minded ihre Sachen lizenziert und vertreibt. Also Stevie, wenn du das hier hörst, dann sag doch mal was dazu oder wir holen dich mal dazu und dann schnacken wir mal genau darüber.
Übrigens ist mir aufgefallen, wir sind ja auch bei Audioboo. Wir haben noch nie einen Kommentar bekommen.
Naja,
Also, ja. Also wer ihr seid alle natürlich auch herzlich eingeladen, darüber uns einen Kommentar zu schicken.
Ansonsten auch gern. Ich meine, jeder Kommentar, der in einem Podcast ist, könnte man eigentlich als Kommentar hier auch einspielen. Ne?
Gerne. Wenn das gewollt ist. Aber ich wollte bloß noch mal darauf aufmerksam machen, dass man auch über diesen Weg uns erreichen kann.
Ja, ne? Wer da Bock drauf hat, herzlich gerne.
Gerne. Auch mit musikalischer Untermalung oder sowas.
Genau. Wollen wir zum Ende vielleicht noch so ein paar lose Links reinwerfen?
Gerne, außer du hast natürlich noch ein Thema, was du loswerden möchtest.
Ach, wir sind jetzt hier schon wieder bei 1,35.
Die kürzeste Folge, abgesehen von der Nullrunde.
Ja, ich denke, das könnte sie werden. Ich meine, man muss es ja jetzt auch nicht, es ist spät.
Nein.
Und man muss ja jetzt auch nicht ewig rausziehen. Aber ich habe in der Tat noch zwei Links, auf die ich mal hinweisen wollen würde. Und zwar haben wir ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, Podcasts und besonders die sich um Musik drehen, kann man ja nie genug machen. Und das haben wir ja schon in der Nullnummer gemacht, da haben wir ja schon sozusagen mal in die Runde geworfen, was es so alles für Podcasts gibt, die uns geläufig waren. Mittlerweile sind ja auch ein paar drumherum entstanden. Und was unter anderem entstanden ist, ist das Klangspektrum. Sind auch, wenn ich mich nicht täusche, zwei Menschen. Der Herr Martinsen, der auch noch diverse andere Podcasts macht. Und der Tom. Zum Tom findet man leider nicht so wahnsinnig viel Informationen. Da ist vom Herrn Martinsen schon erheblich mehr dabei. Und ich habe das Gefühl, den habe ich schon mal erwähnt, weil den Claim, den hatte ich hier, glaube ich, schon mal. Der Claim ist nämlich Musik, Musik, Musik. Und das beschreibt ziemlich genau. Die sprechen nämlich einfach über Musik, über alles Mögliche in Musik. Und sind gerade mit der Folge 2 erschienen, also auch noch relativ frisch. Und haben so eine relativ amüsante, lustige Mischung. Also jetzt in der aktuellen Folge, die jetzt aber auch schon ein bisschen älter ist, sprechen sie über Vinyl, was ich immer super finde als Thema, über die Grammys, was ich jetzt so, ja, Grammys halt, ist eine der Veranstaltungen, die ich vielleicht noch am ehesten ernst nehmen kann, nachdem Dimmu Borgir mal den norwegischen Grammy gewonnen hat. Aber sie sprechen hier auch über richtig so musiktheoretische Themen, also Dreiklang, A-Dur, Akkord, Dur, Moll, C-Dur und so eine Geschichten. Sprechen über Alben, 10-Punkte-Alben der letzten 5 Jahre, finde ich auch ein cooles Thema. So Neuerscheinungen, kanadische Musikszene und übrigens auch GEMA und Co-Rant. Sehr gut, passt. Also hört da einfach mal rein. Das ist auf jeden Fall, wer gerne Musik hört, wer sich gerne über Musik was anhört, dem sei das absolut empfohlen. Und ich glaube, in der ersten Folge hatten sie auch so ein bisschen Musik-Business-Themen. Was haben wir denn noch? Dann habe ich noch eigentlich nur noch einen Link, den ich mit anbringen würde. Den anderen lasse ich einfach weg. Bei Delamar gab es mal wieder einen Artikel, den ich hier durchaus erwähnenswert finde. Ich habe früher viel Delamar gelesen und ich habe früher viel Delamar gehört und dann habe ich immer weniger Delamar gehört, weil mir das Konzept nicht so richtig zugesagt hat oder die Umsetzung nicht so richtig zugesagt hat. Und die Folgen werden auch immer kürzer im Podcast. Das mag aber alles seine Gründe haben. Sicherlich auch eine Betrachtung, was Finanzierung angeht. Also ne, in dem Moment, wo ich mich mehr auf andere Dinge konzentrieren kann, bleibt mir einfach weniger Zeit für Podcasten. Total nachvollziehbar. Ist halt irgendwie nicht mehr so ganz meins. Aber ich habe es immer noch im Feedreader und gucke mir zumindest jeden Artikel mal kurz an. Ich gebe aber zu, dass ich wenige wirklich lese. Und letztens gab es mal einen, den ich mal wieder ganz gelesen habe. Und zwar ging es da um Tonstudio versus Home Recording. Ich glaube, der Carlos hat den geschrieben und mal recht ausführlich versucht zu betrachten, was so Pro und Contra für die beiden Sachen sind und das mal so gegeneinander zu stellen. Und den fand ich durchaus durchaus lesenswert. Und ich habe so, als ich den gelesen habe, dachte ich so, ich hätte gar nicht so eine Präferenz. Ich glaube, ich würde immer beides machen. Ich würde versuchen, selbst kreativ zu sein im Home Recording. Und in dem Moment, wo ich halt ein Album produzieren will, was ich mit dem ich auch irgendwie gewisse Ansprüche verbinde. Ja, und sei es bloß, ich will das mal irgendwie ins Radio kriegen oder ich will davon auch ein paar Dinge verkaufen, dann würde ich eigentlich immer aufs Tonstudio zurückgreifen, um auch das gewisse etwas an zum einen Expertise abzugreifen, zum anderen aber auch diesen gewissen Input an Kreativität, der mit dem Produzenten da mitkommen würde.
Ich finde es auch ganz interessant. Ich hatte mal bei einem Kollegen und Freund von mir, das war dann halt so, dass das war so eine Mischung aus beiden sogar, dass du halt auch gesagt hast, okay, wir haben jetzt diese Albumproduktion und dazu kamen halt noch Gesangsaufnahmen, die die jeweiligen Musiker bei sich zu Hause gemacht haben. Also mit Outer City aufgenommen, ja, zum Beispiel. Also und dann halt ausgespielt und dann wurden die im Tonstudio halt zusammengesetzt und halt noch so ein bisschen angepasst links und rechts, aber dass auch diese Mischung aus beiden gut funktioniert hat.
Ja.
Sag ich mal. Dass man, oder Gitarrenaufnahmen oder sowas, oder ein trocken über eine DI-Boxen eingespielten Bass oder so.
Ja, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal, dass wir, das hatten wir auch schon mal hier besprochen, glaube ich, dass wir, dass es Bands gibt, die halt zu sich, bei sich im Homestudio oder sowas aufzeichnen und dann nur noch das Mixing und Mastering an jemand anderes geben. Also gar nicht im professionellen Tonstudio aufzeichnen, sondern dann bloß noch professionell finishen lassen. Ne? Und das ist ja auch so eine Art von Kombination aus beidem. Also das fand ich irgendwie, fand ich einen lesenswerten Artikel alle Male. Mir haben so ein, zwei Geschichten noch gefehlt. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, an welchem Punkt ich dachte, da hätte ich mir aber noch den einen Aspekt mehr gewünscht. Aber durchaus durchaus lesenswert und währenddessen kann man sich ganz gut so eigene Gedanken machen. Und da fiel mir auch wieder ein Artikel ein, den besagter Huckel geschrieben hat. Und zwar hat der mal darüber berichtet, wie er sozusagen das Home Recording nimmt. Der ist jetzt schon ein bisschen älter, März letzten Jahres. Ich glaube, da hat sich mittlerweile auch viel getan. Das finde ich halt einen ganz coolen Ansatzpunkt. Also wenn mehr Leute darüber auch schreiben würden, mal kommunizieren würden, wie sie, unter welchen Bedingungen sie selber aufnehmen, wie sie aufnehmen, mit was sie aufnehmen und sowas, ich glaube, dann würde dieser Bereich auch nochmal erheblich weiter nach vorne gehen. Und dann würde man, dann würden viele auch ein bisschen darauf zurückgreifen, dass sie zu Hause auch ein bisschen was ausprobieren und dann vielleicht schon noch ein bisschen geschulter im Umgang mit ihren eigenen Ideen und der Umsetzung sind, wenn sie dann ins Studio gehen.
Auf jeden Fall. Also es kommt aber wirklich darauf an. Also ich habe jetzt so einen Querschnitt von Bands, also zum Beispiel in Dresden auch irgendwie gesehen, von ich habe gar keine Ahnung von Tontechnik. Will mich auch gar nicht damit beschäftigen, sondern nur mit Musik halt.
Ja.
Bis semi-professionell. Also das oder das ist irgendwie alles dabei, sage ich mal. Also die Bandbreite wird auch immer größer, sage ich mal, mit Leuten zwischen, die wollen sich gar nicht damit beschäftigen, überlassen es immer anderen Leuten, bis halt zu Leuten, die sehr auch mitreden können in dem Ganzen, in dem Prozess. Also die nicht nur sagen wollen, wir wollen das so oder so haben, sondern hey, das und das und hier haben wir schon eine Aufnahme gemacht, können wir die gleich mit verwenden? Oder beziehungsweise hier haben wir schon eine wirklich gut klingende professionelle Aufnahme, dass wir die mit einbauen. Ja. Das verändert sich halt, dieses Bild, weil das früher gab es das ja gar nie. Früher war ja der Musikproduzent ja so, das konnte man sich ja gar nicht leisten, irgendwie zu Hause so ein Equipment zu haben.
Ja.
dass du halt irgendwie so für 100.000, 200.000 D-Mark damals vielleicht noch irgendwie so Equipment stehen hattest. Das war ja gar nicht möglich. Du konntest irgendwie mit vielleicht 1.000 D-Mark gar nichts da so irgendwie erreichen. Und heutzutage kriegst du für 500 Euro irgendwie im besten Fall ein Interface, ein Mikrofon schon,
ja,
wo du Aufnahmen machen kannst und die klingen gar nicht mal so schlecht.
Ja, das stimmt.
Also da hat sich halt natürlich der Markt verändert und man muss halt auch gucken, wenn man wirklich als professioneller Musikproduzent irgendwie arbeiten möchte, wie man das irgendwie ausnutzt. Und sich auch dann auch die Frage stellen, kann ich überhaupt davon leben, ne? Wenn ich das professionell machen will.
Ja.
Weil halt so viele auch eigenständig Sachen machen können, die niemals schlecht klingen.
Ja, wohl wahr.
Aber das ist, glaube ich, auch so eine einzelne Folge schon wieder wert. Sowas mal.
Ja, alles, was man quasi
alles
anspricht.
Wir müssen sowieso mal gucken, was wir dann so als Themen vielleicht noch petto haben oder was besprechen können. Vielleicht haben auch die Hörer irgendeine Idee, was sie auch gerne mal hören möchten als Thema.
Ja. Also ich meine, wir haben ja ein bisschen was im Kopf, um was es noch gehen soll. Aber wollen wir das wirklich noch machen? Nee, oder?
Nee.
Ich glaube, das sparen wir uns.
Aber falls jemand irgendein Thema hat, wo er sagt, hey, ich würde da gerne mal irgendwie was hören von euch, irgendwie.
Ja, immer her damit. Also Vorschläge immer gerne.
Immer gerne. Also die sind herzlichst willkommen.
Ja.
Entschuldigung, und wir versuchen die natürlich dann so bestmöglich zu beantworten oder uns dann Unterstützung auch zu holen und wie auch immer.
Ja, ja, ja. So finde ich das auch. Dann würde ich sagen, tun wir einfach den Deckel drauf, oder?
Würde ich auch sagen.
Fahren die Potis runter?
An die Fotos runter. Aufnahme läuft noch, die Backup-Aufnahme, stelle ich gerade fest.
Sehr gut, sehr gut. Wenigstens die läuft noch. Und ich habe wahrscheinlich einige Male geklippt. Das tut mir wahnsinnig leid. Irgendwie hatte ich heute nicht so richtig das Auge auf meine eigene Sprech, wie nennt sich das?
Sprechdynamik.
Ja, nee, ich meine was anderes. Ach, keine Ahnung.
Irgendwas Zeug.
Mann, wie heißt denn das, wenn man sich so ein bisschen zusammenreißt und sich so ein bisschen selber zügelt und darauf achtet, wie man etwas tut?
Eine Kontrolle, sondern
Sprechdisziplin.
Ja, ja, du sagst es.
Ach.
Es ist aber auch fast schon wieder 23 Uhr.
Hey, ja.
Es wird einfach nicht mehr besser, Matze.
Nee, dann lass es uns schnell beenden. Schon wieder auf. Egal. Ich hoffe, dass es im Nachgang der Bearbeitung nicht mehr ganz so schlimm ist. Falls es euch in den Ohren klingelt mittlerweile, tut es mir wahnsinnig leid. Und dann lass uns das als Ende nehmen, oder?
Ja, Euphonik wird es gerade biegen.
Genau. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit an der Stelle, fürs Zuhören, schon mal vorab fürs Flattern und vielleicht Kommentieren. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn wir schon ein Jahr alt sind, dann mit Folge 11.
Auf jeden Fall.
Bis dahin.
Tschüss.
Reingerockt.